Hallo, hier sind wieder die drei Frauen. Christine.
Hi.
Sandra.
Hi.
Und Ariane.
Hallo,
mit
Ariane.
Ihren N-Comics. Hallo, Sandra. Hallo, Christine.
Hallo, hi. Christine.
Diesmal gibt es eine Sonderfolge vom Comic-Klatsch zu Ostern. Ostern ist das Fest der Wiederauferstehung Jesu Christi. Richtig. Wiederauferstehung.
Und da wir so religiös
also
sind.
Ein Wiedergänger. Passend dazu haben wir noch Comics zu diesem Thema rausgesucht. Und heißen euch damit herzlich willkommen zu unserem Wiedergänger-Spezial. Anfangen tun wir trotzdem wie immer mit unseren News. Und zwar haben wir einige Kommentare auf den Blogs erhalten. Zum einen haben wir einen Kommentar erhalten vom Michael von der Fantastischen Antike. Und zwar lobt er unsere Sendung.
Danke.
Dann Sandra, den Grund, weshalb du beim Pendeln gerne Podcasts hörst, kann er mehr als verstehen. Und an uns alle hat er nochmal gefragt, was es jetzt eigentlich mit unserer Titelmusik des Podcasts auf sich hat.
Mhm.
Zur Titelmusik hatten wir schon mal was gesagt gehabt. Und zwar, da hieß es halt auch schon mal, die Geräuschkulisse im Hintergrund, wo kommt die denn her? Das ist tatsächlich ein Original-Kaffee-Klatsch sozusagen von der Familie meines Verlobten. Und die Musik? Oh.
Ja, die habe ich recherchiert und drüber gemacht.
Mr. Sippy hieß das, ne?
Irgendwie so in die Richtung. Mhm. Ich kriege das gerade tatsächlich auch nicht mehr ganz zusammen. Außerdem hat uns Paul geschrieben, ebenfalls, dass er unseren Podcast mag. Dankeschön. Und dass er uns ganz gerne was spenden wollte und er meinte, das wäre eine echte Detektivarbeit gewesen und ist letztendlich irgendwie auf Sandras Homepage letztendlich fündig geworden und hat ihr einen Kaffee gekauft, also einen Coffee gekauft.
Ja, mehrere sogar. Dankeschön, mehrere sogar. Paul, danke. Den verteilen wir dann hier während der Sendung.
Und ein weiterer Kommentar ist dann auch bei Sandra noch eingetroffen bezüglich des Podcasts. Und zwar von der Moon Elf Witch. Hallo, liebe Frau Booknapping. Ich habe gerade euren aktuellsten Podcast zu Ende gehört und mich würde mal interessieren, welchen Comic ihr total überflüssig findet, den ihr absolut nicht mögt und den ihr am liebsten... Hör mal auf, da was einzutragen, Sandra.
Das wollte ich nicht.
Während ich lese.
Das wollte ich nicht. Das ist, ich habe mit dem, oh Gott, ich habe hier so ein Pen, mit dem man auf dem Tablet rumspielen kann und wollte scrollen und dabei habe ich das ganze Bild verschoben. Entschuldige, Ariane.
Und damit hat sie auch die Ansicht von meinem Paper, also von unserem Paper für mich auch geändert.
Ich, so.
Okay, also
ich hoffe,
letztendlich.
Das ist jetzt vorbei. So.
Was wir total überflüssig finden, den ihr absolut nicht mögt und ihr am liebsten verbrennen würdet und im Gegenzug natürlich auch den, den ihr am liebsten mögt und warum ihr so empfindet. Christine.
Und sie schreibt noch, ich mag euren Podcast sehr gerne. Dankeschön.
Also soll ich dann anfangen? Oder?
Ja, mach ruhig.
Also erstmal verbrennen wir nichts. Auch nicht im übertragenen Sinne. Und ich finde auch nichts überflüssig. Jedes Werk hat irgendwie seine Daseinsberechtigung. Zumindest ist mir noch nichts über den Weg gelaufen, wo ich sage, weiche von mir in dem Sinne. Weil irgendwie hat sich der Künstler ja immer irgendwas dahinter gedacht. Von daher gibt es für mich keinen Comic, der überflüssig ist oder den ich verbrennen möchte. Ich würde ihn halt nur einfach nicht in meine Wohnung holen oder kein Geld dafür ausgeben. Sondern mir vielleicht ausleihen oder so, weil ich mal neugierig bin. Ansonsten einen liebsten Comic oder Manga ganz ehrlich, wenn du über Jahre was liest, hast du so viele Lieblinge. Es ist wie wenn man mich fragen würde, nenn dein Lieblingsbuch.
Ja, nenn doch mal dein Lieblingsbuch.
Nenn dein Lieblingskind. Nenn dein Lieblingshaustier. Nein, es funktioniert, glaube ich,
meistens nicht. Ja, Haustier, da habe ich nur drei zur Auswahl.
Ja, welches ist dein Lieblingshaustier? Ja,
welches
ist
dein Lieblingshaustier?
Die sind mir alle lieb.
Siehst du?
Ich mag die zwei Damen und den Herrn. Ich mag alle meine Bücher, ich mag alle meine Comics und Manga, die ich hier habe. Sonst würde ich die nicht hier stehen haben. Also, ich habe keinen, wenn man mich jetzt so fragt, ich könnte dir keinen explizit nennen, jo, dann sag mir ein Genre, sag mir eine Nische und ich hole dir aus diesem Gebiet eine Liebling. Das ist schon besser. Mhm.
Dann Sandra, nenn mir deinen liebsten Science-Fiction-Comic.
Das war jetzt rhetorisch gemeint.
Ach, schade.
Das war jetzt an die
Sandra, dann nenn mir deinen Lieblings-Fantasy-Comic.
Ach du. Scheiße. Was? Ja. Weiß ich nicht. Ich beantworte mal die Frage. Das, also, ja, verbrennen finde ich auch nicht so schön, ne? Aber so in Müll schmeißen und vielleicht mit ekligen Dingen beschmieren, könnte man diesen AfD-Comic, den es da gegeben hat. Nö. Habt ihr wahrscheinlich auch schon von gehört. Da werde ich auch weiter nichts drüber sagen und auch nichts verlinken oder sonst was. Das ist nicht nötig. Aber den könnte man mal, ja, man kann ja so Dinge mit etwas beschmieren und anzünden, damit andere drauf rumspringen. ja, sowas muss es nicht geben. Und vor allem müsste niemand an sowas mitarbeiten. Mein liebsten Comic-Manga, ich habe, schwierig. Mein liebsten Comic-Künstler kennt ihr, Leo, aber es ist eigentlich auch nur, es ist auch nicht mein Liebster. Ich mag auch total gerne Neil Gaiman und auch Jeff Lemire und viele andere. Ja, wie heißt noch der, oh Gott, Namen. Jetzt fange ich auch schon so an, dass ich die Namen vergesse.
Ja, willkommen in meiner Welt.
Der Comic mit den Fledermäusen, auf denen man fliegen konnte. Courtney Crumrin, Autor.
Ja, Ariane? Ich liegt mir auf der Zunge.
Ja, irgendwann, wenn ihr redet, gucke ich mal, der steht hier neben mir im Regal. Also
der Dingsens halt.
Ja, genau, der Dingsens. Der wäre übrigens auch nach Deutschland gekommen, habe ich irgendwas gesehen.
Stimmt.
Ted Naifi heißt er. Ted Naifi. Ja, aber so einzelne, ja, fällt mir schwer. Es gibt so viele schöne Sachen und so viele sind unterschiedlich. Und ja, zum Glück, stellt euch mal vor, überall würde das Gleiche drin stehen. Ja, voll scheiße. Voll
langweilig.
Ja. Ariane, und du?
Verbrennen möchte ich auch keinen Comic, höchstens verbasteln.
Ah, das haben wir auch schon gemacht, genau.
es gibt halt schon so Sachen, wenn du das Gefühl hast, dieser Comic wurde einfach nur so hingerotzt oder so. Das ist halt jetzt nicht so prickelnd, aber das, dann ärgert man sich dafür, auch Geld ausgegeben zu haben, aber den verkauft man halt weiter, verschenkt ihn weiter, verlost ihn weiter oder sonst was. Verbrennen muss ich den deswegen wirklich nicht.
Oder klebt ihn auf Schuhe.
Oder klebt ihn auf Schuhe. Das geht auch hervorragend. Ja, und bester Comic, es ist halt einfach so. Ich habe so viele Comics zu Hause. Die sind alle so unterschiedlich Gründe, warum die einfach auch so gut sind. Da gibt es nicht einen den besten, da gibt es einfach viele, viele verdammt gute. Das ist immer, also der Beste ist halt einfach für uns alle offensichtlich sehr schwer auszusuchen, weil es einfach viel zu breit gefächert ist, was wir auch vielleicht lesen. Und daher ist das so einfach gar nicht zu sagen für uns.
Wie ist denn das bei euch? Habt ihr, also ihr da draußen, die uns so zuhört, habt ihr einen Lieblingscomic? Könnt ihr sowas definieren? Wäre mal spannend.
Den einen einzig wahren.
Es kann nur einen geben.
Highlander.
Mein Gott. Böses Kopfkino.
Siehst du gerade Comics, die sich gegenseitig mit Schwertern den Kopf abhauen oder warum Kopfkino?
Ich sagte böses Kopfkino, nicht gutes Kopfkino.
Wieso? Wegen Christopher.
Lambert.
Lambert. Ja,
bitte weitermachen.
Kommen wir zu den ernsten Themen.
Genau. Und zwar, ja, sucht leider ja auch die Corona-Krise so ein bisschen den Comic-Alltag von uns heim. Und zwar, dass ja auch die Comic-Läden alle schließen mussten. Und da gibt es jetzt die wunderschöne Webseite comics-kaufen.de, wo ihr einen Comicladen bei euch in der Nähe finden könnt. Und da steht dann auch gleich bei, welche Services dort angeboten werden. Das heißt, liefert der, könnt ihr da Sachen kontaktlos abholen, gibt es einen Abo-Service etc. Damit könnt ihr dann halt euren lokalen Comicladen auch weiterhin unterstützen, auch jetzt, wenn ihr nicht mehr persönlich vorbeischauen könnt.
Und das ist total cool und ihr könnt natürlich auch, wenn ihr in, weiß ich nicht, in Stuttgart wohnt, könnt ihr auch im Comicladen in Lübeck bestellen. Also ich spinne jetzt einfach mal, ne? Das, wenn die einen Online-Shop haben. Das ist natürlich auch immer möglich und ist immer besser, als bei Amazon zu bestellen, weil die helfen weder den Künstlern großartig noch den Verlagen. Ja, oder ihr bestellt außerdem direkt beim Verlag oder beim Schwarzen Turm oder Quimby.
Oder beim Künstler direkt. Gibt es ja auch manche, die das ja machen.
Signiert dann vielleicht sogar.
Nur für euch signiert, genau.
Ja. Und man kann auch Gutscheine kaufen. Nicht vergessen. Oder andere beschenken. Ich habe gestern, allerdings keine Comics, aber ich habe meiner Mutter Kuhbonbons schicken lassen. Kennt ihr Kuhbonbons? Diese Karamelldinger. Ja.
Dann hat der US-Vertrieb Diamond Comics leider auch aufgrund der Corona-Krise momentan die Arbeit eingestellt und damit kommen keine aktuellen neuen Comic-Lieferungen mehr aus den USA zu uns.
Oh mein Gott! Echt? Das habe ich noch gar nicht geschnallt, dass du das hier eingetan hast. Oh, 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 oh.
Das hast du auch vor allen Dingen noch nicht geschnallt, dass ich das schon mehrfach erzählt habe, offenbar. Ja, nee. Es ist ein Drama. Unsere US-Comics kommen nicht mehr an. Und wir haben doch Abos laufen und Vorbestellungen.
Oh, dieses
und der Previews wird nicht mehr geliefert.
Dings, was da sitzt, ne? Was der uns und den Menschen da antut, grauenvoll. Also wir reden jetzt, ja, wir müssen uns ja jetzt nicht über die anderen Dinge unterhalten. Aber es hat halt Auswirkungen auf alles irgendwie.
Auch da kann ich nur wieder sagen, guckt noch mal auf comicskaufen.de. Schaut euch um. Es gibt ja auch jede Menge Sachen, die im Bestand haben, die jetzt nicht nagelneue US-Comics sind, die ihr bestimmt noch nicht kennt und die ihr da entdecken könnt. Also ihr müsst deswegen nicht auf Comics verzichten, auch wenn es ein bisschen traurig ist.
Vor allem müsst ihr ja auch nicht unbedingt US-Comics kaufen.
Eben. Es gibt ja auch viele deutsche.
Soll ich dir was schicken? Ich hätte hier noch, ich habe ja gerade meine Kisten sortiert. So einige Kisten.
Ja, und der Klassiker, wir haben mal wieder neue Hardware.
Yeah. Vielleicht hört ihr es ja schon, ich gehe mal ganz nah ran.
Sandra hat jetzt einen Arm für ihr Mikrofon und ich habe jetzt tatsächlich mal kein Headset mehr auf, sondern auch ein Mikrofon vor mir stehen.
Aber keine du Ahnung, hast Kopfhörer, besser klingt. Oder?
Ja, ich habe Kopfhörer auf, ich will ja kein Echo.
Genau. Also ich habe so einen Plopschutz und so einen, ja, wie heißt dieses Schaumgummi-Ding? Spuckschutz?
Windschutz?
Windschutz? Nee, das ist ein Zwelch. Kennt ihr das noch von Stefan Raab? Der hat doch so ein Zwelch immer draußen mitgehabt, wenn man so ein Flokat hier auf dem Mikro hat.
Stimmt, stimmt, das ist ein Windschutz.
Du meinst das tote Tierfell.
Ja, ja, das ist ein Zwelch. Ja. Ach, das kennt ihr nicht mehr, oder? Ariane, kennst du das noch?
Ja, ich erinnere mich dunkel.
Ja. Ja, und das ist auch ganz interessant mit meinem Arm hier, weil ich habe jetzt nicht den teuersten Arm gekauft, weil ich erst mal ausprobieren wollte, ob das überhaupt geht. Und deshalb steht hier mein riesen Curve-Display irgendwie gerade schräg und alles hängt hier so ein bisschen. Aber wir hoffen, ihr könnt uns trotzdem gut hören. Darum geht.
Genau. Und vielleicht sogar besser als vorher. Das wäre ja... Es wäre ja zumindest meine persönliche Hoffnung mit dem großen Mikrofon jetzt statt dem kleinen, Lispeln. Billigen Headset. Ohne kein Lispeln mehr.
Christine, hast du auch was Neues?
Ich habe euch neu. Ich kenne euch nicht.
Jedes Mal Fiete-Palter-Aufnahme, ne?
Was hast du denn heute? Geht es dir nicht was? Gut? Bist du krank?
Ach, soll
nein,
das
ich habe Sandra und Ariane. Gibt es da Pillen dagegen? Mal gucken.
Ja, Kekse. Du könntest es Kekse geben. Ja, Christine soll uns Kekse geben gegen uns. Ja. Also, damit wir die Schnauze halten quasi.
Ihr wohnt zu weit weg.
Da gibt es Post.
Nein, bis die Post bei euch ist, dauert das.
Das stimmt. Ich habe vor 2,5 Wochen 2 Kisten Rotwein bestellt. Die sind immer noch nicht da. Wirklich? Die haben 2 Wochen in Hamburg geparkt. Jetzt sind sie
aber das muss bei euch da oben dran liegen, weil aus Hamburg habe ich eine Sendung erwartet und die erwarte ich jetzt wieder, weil mir das jemand doppelt geschickt hat. Nach 20 Tagen ist sie bei mir angekommen. Hm. Und weil wir dachten, sie ist nicht angekommen, hat sie es nochmal verschickt. Ja. Und am gleichen Tag kam es an.
Ist ein Wiedergänger. Das ist
bestimmt halt. Schon wieder fast eine Woche her. Und ich habe wieder bisher noch nichts bekommen. Und das ist versandt aus Hamburg.
Es ja, das ist, Hamburg. Da ist in ist Hamburg da ist da irgendwas los. Weil bei mir stand auch bei der Lieferung, ich habe bei so einem italienischen Großhändler bestellt, stand halt, die Lieferung wartet auf Weiterverarbeitung. Seit dem 24. März.
Ja, dann ist irgendwas in Hamburg.
Und seit gestern, 12 Uhr, also seit gestern bedeutet, was haben wir jetzt, 4. April, also seit dem 3. April steht da, sie wird jetzt, wurde wohl gefunden oder so, keine Ahnung, wird jetzt gerade vorbereitet.
haben die Mitarbeiter sich gegönnt.
Wir haben ihr Wein wiedergefunden. Genau. Die Flaschen sind jetzt zwar leer, aber sie kriegen sie trotzdem.
Gelesen habe ich, wir haben ihre Wein Ware gemacht. Gefunden. Da stand was anderes, aber das habe ich interpretiert. Und jetzt wird es irgendwie weitergeschickt. Schön. Da sind auch Nudeln drin, Leute. Nudeln und Soßen und Öl.
Ja,
und
hier die Nudeln Wichtigste. Sind raus. Das ist es nämlich. Die Nudeln wurden rausgeholt. Ja, hattet ihr nicht auch online Klopapier bestellt?
Ja, das ist
grober
gekommen.
Patzer. Grober Patzer.
Aber
ehrlich?
Der Wein, Leute, der Rotwein, der ist wichtig. Und ich weiß nicht, ob nicht auch Gin oder so drin war. Keine Ahnung. Weiß ich gar nicht mehr.
Ja, also mit Gin kann ich jetzt ja auch keinen Spaß mehr verstehen. Also wenn die jetzt nicht ankommt, die Lieferung.
Ja, und deshalb muss ich hier jetzt Saft trinken.
Oh Gott, das tut mir ein bisschen leid.
Hm. Ja, um 11.45 Uhr wäre schon die erste Flasche Rotwein sonst weg.
Aber im Moment damit bin ich sind ja wir also aber mit dem Wein ja auch schon wieder beim Blute Christi, ja? Beim Blute Christi, richtig. Bei unserem Wiedergänger.
Deshalb habe ich das bestellt.
Ich hab noch Vampirblutmet. Passt das auch?
Mhm. Klar.
Ja. Habe ich noch nicht aufgemacht.
Ja, also Christine, was kannst du denn an Comics zu dem Vampirblutmet empfehlen?
Jetzt ist doof, weil in der Reihenfolge wollte ich gar nicht anfangen. Jetzt zwingst du mich dazu? Jetzt zwingst du mich
nein,
dazu,
nein,
einem
nein,
Comic
du machst, anzufangen. Nein, du machst das jetzt schön in deiner Reihenfolge, denn das ist ja nur Empfehlung zum Wein. Oder Met, also
ich whatever. Extra eine
Empfehlung
Reihenfolge
zum Wiedergänger.
Zusammengelegt, damit ich nicht immer das gleiche Genre habe.
Und schön seriös, ne? Schließlich geht es hier um ein, um die Wiederauferstehung, Christi.
Es sind alles ernstzunehmende Werke, die ich jetzt vorstelle. Das ist jetzt nicht ironisch
Was?
Gemeint.
Echt? Scheiße, ich habe irgendwas falsch gemacht.
Es sind, um eine kleine Vorwarnung zu geben, 6 Stück.
Ja, bei macht Comics. Ihr mal. Ich habe nur ganz wenig.
Sandra kommt zum Schluss. Ah, nee, nicht ganz. Oh.
Ja, Christi, dann nimm dir jetzt mal deine Zeit und fang mal an, ne?
Ja, wir haben ja einen wunderschönen Leitfaden und an dem hangel ich mich jetzt auch entlang. Es sind vom Prinzip alles Rereads gewesen. Es ist kein neuer Comic oder kein neuer Manga gewesen. Ich habe vielleicht nicht alle komplett hier. Unter anderem auch, weil es von den USA gerade keine Comics gibt. Aber das ist ein anderes Thema.
Oh.
Es gibt keine Kekse.
Schade.
So. Und zwar fange ich direkt mal mit einem äußerst bekannten Werk an, wobei ich Werk jetzt sage, dass man wahrscheinlich eher die Serie kennt und nicht den Comic, zumindest die wenigsten. Und zwar ist es The Walking Dead, eine Comicreihe, die 15 Jahre lang lief, von 2003 bis 2019. Insgesamt in der Version, wie ich sie jetzt habe, 35 Hefte umfasst. Ich hoffe, ich mache das jetzt wieder richtig. Wir hatten letztens drüber gesprochen. Und also ein so ein Paperback beinhaltet 6 Comics. Und es gab wohl oder gibt insgesamt 193 Comics. Einzelne.
Die 193? Sind dann in verschiedenen,
ja. 193 Stück sind es.
Da kannst du ein großes Feuer, viele
geworden.
Schuhe mit bekleben.
Ja. Es gibt die in verschiedenen Versionen. Es gibt die in der Version, wie ich sie habe, wo 6 in einem sind. Dann gibt es welche, wo, ich weiß gar nicht, wie viele, da sind so fette Klopper, die kein Mensch in die Hand nehmen kann. So richtig fette Dinger. ich weiß nicht, wie lang, wie weit, die sind ja fast 10 cm dick. Also es gibt verschiedene Versionen davon. Ich selber habe die englische Version, weil ich damit auch wirklich fast zeitgleich, als damals die Serie rauskam und ich halt gehört habe, dass die Serie halt auf einem Comic basiert und der Comic anders ist, habe ich mir damals die ersten Bände gekauft. Ja, für alle, die es nicht wissen, es geht darin um Rick Grimes, der nach einem, der Polizist ist in einer kleinen Stadt, der bei einem Unfall unter Beschuss gerät, ins Koma gerät und halt jetzt im Krankenhaus liegt, über längere Zeit. Irgendwann hat er das Glück, dass er wieder aufwacht. Blöderweise hat sich die komplette Welt verändert. Es herrscht nämlich eine Zombie-Invasion, sprich Menschen sterben und wachen als Zombies wieder auf. Blöd. Denn er muss es erstmal rausfinden, A, wo bin ich, B, wo ist meine Familie und what the fuck ist hier eigentlich passiert. Er macht sich dann auf die Suche, das ist jetzt alles, umfasst alles nur den ersten Band, was ich erzähle. Er macht sich auf die Suche, trifft auch Gott sei Dank seine Frau und seinen Sohn wieder. Übrigens eine Frau, die auch im Comic genauso schlimm ist wie in der Serie. Also Laurie und Carl sind zwei Personen, wobei ich Carl im Comic etwas lieber mag, muss ich sagen. Aber Laurie, eine grauenhafte Person. Ja, die zwei findet er wieder genauso wie seinen ehemaligen Kollegen. Oder, gut, ist es die Frage, ist er noch Polizist, wenn das ganze System zusammengebrochen ist? Hm. Sein Kollege auf jeden Fall Shane trifft er auch wieder und halt diverse andere Charaktere. Und es geht eigentlich letztlich darum, A, wir müssen überleben, B, was ist überhaupt passiert, C, wie können wir es rückgängig machen. Und damit wandern sie halt durch die Welt und erleben diverse Sachen, werden gefressen, mutieren zu Comics, zu Zombies.
Oh, das ist cool, die mutieren zu Comics. Ich sollte das doch mal gucken, lesen. Ich habe nämlich noch nicht weder mal was geguckt, außer mal 5 Minuten noch gelesen.
Ja, ja, aber eine Serie, wo man zu Comics mutiert, wäre doch auch immer eine schöne Idee. Das wäre was ganz Neues,
ja. Ja, also vom Anspruch her ist es, wenn man es liest, ich würde schon sagen, dass es etwas umfangreich ist, weil man hat recht viel Text, was man so im ersten Moment vielleicht gar nicht erwartet, aber es ist wirklich recht viel Text. Dadurch habe ich auch für den Reread erstaunlich lange gebraucht, weil die quatschen verdammt viel. Vor deinem Rick ist sehr erzählungsbedürftig, mitteilungsbedürftig und gut, er fragt halt aus, was los ist. Es gibt natürlich verdammt viel Blut und Gemetzel. Da nehmen sich weder Serie noch Comics irgendwas. Vom Zeichenstil, ja, ich weiß nicht, wer Robert Kirkman und Tony Moore schon mal gesehen hat im Duett, der weiß, was einen erwartet. Es sind halt, die sind recht menschlich gezeichnet. Es ist halt so ein typischer amerikanischer Stil, nenne ich es mal, mit vielen Details, gerade wenn es dann auch um die Zombies geht. Also man hat wirklich das Gefühl, auch wenn es in Schwarz-Weiß ist, man sieht das ganze Blut und das Gedärm und das Gemetzel. Also es ist nicht nur einfach so wie mit Photoshop ein Blutfleck, sondern es sieht wirklich schon realistisch aus, wenn da alles durch die Gegend fetzt. Also ein Kind würde ich das nicht unbedingt in die Hand drücken. Ja, ich würde es trotz des vielen Blutes und trotz des vielen Textes würde ich es trotzdem als Einfänger geeignet einstufen, weil man recht klar dem Verlauf folgen kann. Also man hat keine verwirrende Struktur, man kann den Panels klar folgen, also man hat eine gerade Linie und der läuft man einfach nach, wie so ein Karnickel, verfolgt vom Wolf. Ja, passt jetzt. Wenn man mich fragt, ich bevorzuge definitiv die Comics vor der Serie. Die Serie habe ich eh nach der 5. Staffel abgebrochen, aber das ist ein anderes Thema. Und soweit ich gehört habe, ich selber bin noch nicht durch, weil es gibt ja immerhin 35 solche kleinen Paperbacks. Ich habe noch nicht alle. Ich weiß nicht, wie der Comic endet, kann dazu auch nichts sagen. Ich weiß aber, um jetzt direkt allen Serienfans einen kleinen Dämpfer zu verleiten, nach dem, was ich gehört habe, taucht halt der allzeit beliebte Daryl in der Form nicht auf. So, alle seufzen jetzt mal.
Wie weit hast du denn gelesen?
Ich kenne die ersten 10 Bände. Deshalb kann ich nicht da jetzt nur auf Gerüchten, aber soweit ich weiß, ist es halt eher eine Publikumsfigur. Ja, gut. Wir müssen alle unsere Abstriche machen. Ja, gibt ja noch dafür andere nette Personen in den Comics. Das ist definitiv ein Wiedergänger, den ich als erstes vorstellen möchte. Ganz klassisch mit Zombies. Und einer der besseren, einer der Urgesteine. Allein, wie gesagt, meine 15 Jahre, das muss man auch erstmal schaffen, 15 Jahre lang erfolgreichen Comic rausbringen.
Ja, absolut.
Kenne ich sonst eigentlich nur so bei Kindersachen, aber jetzt nicht so für Erwachsene. In dem Invincible. Umfang jetzt. Ich rede mal jetzt so nicht von den ganzen Superhelden-Sachen. also Superhelden und so, das klammer ich jetzt mal aus, aber so, so eine einzelne Serie kenne ich jetzt so partout, abgesehen von Kindersachen, jetzt nichts, was sich so lange hält.
Also ich denke mal drüber nach. Aber ja, Invincible okay. ist ja auch schon
du,
so
ein bisschen. Du bist ja ein paar Jährchen älter, Sandra. Vielleicht fällt dir ja. was an. Das ist jetzt auch nicht mal böse gemeint.
Asterix.
Okay, gut. Ja.
Mir fällt noch was ein.
Der ja leider von uns gegangen ist.
Ja, Asterix nicht. Nee, der lebt nicht.
Nein, der Zeichner.
Ja.
Jetzt atmen wir einmal tief durch. Wir machen einen Cut. Wir befinden uns, wir gehen komplett in ein anderes Genre. Und zwar gehen wir zu den Vampiren. Und da habe ich jetzt einen, na, letztendlich habe ich sogar zwei dabei. Aber das ist jetzt der erste. Zwei komplett unterschiedliche Vampirgeschichten mitgebracht. Und zwar ist es jetzt auch wieder, ich habe halt irgendwie so Klassiker dabei. Ist es Vampire Mew von Narumi, oh ja, Kakinuchi. Erstmals 1990 in Japan veröffentlicht, bis 2001 kam es dann in Deutschland raus. Umfasst 10 Bände, typische Manga-Seitenlänge, so ungefähr 200 Seiten. Befindet sich auch im Horror-Mystery-Bereich. Ist nur noch gebraucht erhältlich, den gibt es nicht mehr neu. Ich weiß gar nicht, ob es den als E-Book gibt, das hatte ich jetzt gar nicht geguckt. Aber man findet ihn noch, wenn man sucht. Also ich habe auch die 10 Bände hier. Es ist Die Narumi hat einen sehr klaren Zeichenstil, was jetzt, was man bei Vampiren jetzt im ersten Sinn gar nicht so erwartet. Also der Fokus liegt hier gar nicht auf Blut und Splatter, sondern der Fokus, deshalb habe ich es mir auch rausgesucht, liegt eher darin, dass die Mio, das ist eine Vampirin, einen Shinma bei sich hat, der ihr zur Seite steht. Der heißt Lava. Zeitgleich ist aber die Vampirin Mio damit beauftragt, diese Shinma zurück in die Dunkelheit zu bringen. Das ist so eine Art Götter-Dämonen-Mix, sind das so, so göttliche Wesen. Die ernähren sich von menschlichen Gefühlen und saugen halt die Menschen aus, ohne dass sie halt wirklich ihren Frieden finden. Also komplette Gegenteil eigentlich von Vampiren, weil die Vampirin Mio, die sorgt eigentlich dafür, wenn sie jemanden aussaugt, dass halt ihre, dass sie glücklich sind, dass ihre Wünsche in Erfüllung gehen. Weil das ist nämlich der Clou an der Sache, die Mio, ich muss die ganze Zeit an meine Katze denken, weil die Mia heißt, aber die Mio, die will eigentlich überhaupt nicht Vampirin sein, die will überhaupt nicht die Menschen davon irgendwas erlösen, weil sie eigentlich ihre ganz eigenen Probleme hat, weil es geht nicht um die Frage, was ist sie wirklich? Ist sie wirklich ein Vampir? Ist sie ein Mensch? Ist sie ein Mix aus beiden? Und also es hat so eine leichte Depri-Stimmung, der komplette Manga, wobei er eigentlich sehr ernste Themen beinhaltet. Das sind Menschen, die halt an sich zweifeln, die nicht weiter wissen und sie bietet ihnen einen positiven Ausweg an. Kann man ungefähr sagen. Es gibt natürlich auch das Gegenteil, Menschen, die eher auf die böse Seite sind, dann ist aber dann halt ein Shinma im Spiel. So, es ist halt mehr ein softer Vampir-Manga, der überhaupt kein Splatter beinhaltet, sondern wirklich so eher der sanfte, leise Horror ist. Ja. Urgesteine werden den kennen, die in der Manga-Welt unterwegs sind, die anderen vielleicht nicht. Ansonsten
ich kenne es nur von dir, so, weil du was gepostet hattest.
Es ist auch vom Zeichenstil, ich meine, wer, ich wage es kaum auszusprechen, aber damit man ungefähr weiß, von der Zartheit, ich rede von der Zartheit der Linien, von Naoko Takeuchi, die Sailor Moon gezeichnet hat, werde nicht die Serie, nicht an den Anime denken, sondern an den Manga, sondern die hat damals auch dieser typische 90er-Jahres-Stil, nenne ich es jetzt mal. Der kommt hier auch vor und sie bricht zum Beispiel komplett die Panels auf. Also man hat keine klare Struktur. Man muss wirklich, man braucht etwas länger, um es zu verstehen, weil das sind manchmal im Hintergrund laufen da irgendwelche Prosa-Zeilen, irgendwelche Musik oder so und zeitgleich findet ein Dialog statt. Also von daher würde ich auch sagen, ist es für Anfänger nicht unbedingt geeignet, weil man muss schon wirklich aufpassen, wie man es liest. Es ist nicht schlimm, wenn man etwas überliest, dann kann man auch mal zurückgucken, aber es hat, man hat nicht diese klare Struktur, dass man sagt, man liest A, B, C, D, E, F, G, sondern man muss wirklich schwimmen mit dem Blick.
Okay.
Es ist, klingt jetzt chaotischer, wie es ist, aber es ist halt, du hast halt gemerkt, sie ist damals eine der ersten gewesen, die sich das wirklich getraut hat, dann auch mal diese Panels aufzubrechen.
Aber ich, ein Lesefluss passt, sollte trotzdem möglich sein. Also
ist ja auch ein Fluss drin. Hm. Aber wer das nicht kennt, diesen Stil,
ja,
der wird darin untergehen, das meine ich. Deshalb würde ich es nicht als Anfänger geeignet einstufen.
Gibt es da eine Leseprobe, auf die wir mal verlinken können, dass wir uns das angucken? Vielleicht findest du ja irgendwas. Flori hat eine gefunden.
Da er ja nicht der von Carlsen ist und Carlsen den nicht mehr verlegt, weiß ich nicht. Ja. Da müsste ich recherchieren.
Aber vielleicht gibt es
irgendwo was Digitales. Ich möchte auch eigentlich nur vorwarnen, weil es ist jetzt nicht kompliziert. Es ist halt nur ungewohnt. Wenn jemand sowas schon gelesen hat, jo, dann lest es. Dann will ich ja hier niemanden aufhalten. So. Kommen wir zu den Vampiren, wieder zurück zu den Zombies. Hat man ja schon lange nicht mehr. Diesmal eine Reihe, die ich selber noch nicht komplett habe. Sie umfasst 22 Bände, auch einer der Gründe, warum ich es noch nicht komplett habe. Wurde von 2009 bis 2017 herausgebracht und heißt I Am a Hero. Eine Reihe auch im Carlsen Manga Verlag erschienen und läuft dort auch noch von Kengo Hanazawa. Die ist auch in der Richtung, ja, empfohlen ab 16. Geht auch in die Richtung Action, Horror und ich würde es auch so ein bisschen mit Humor bzw. Alltagskomik, Situationskomik reinpacken. Denn es geht um einen total erfolglosen Künstler, Manga-Künstler, Mangaka nennt man die, ja. 35 Jahre alt, heißt Hideo und wird halt selbst von seinen jüngeren Vorgesetzten runtergebuttert, weil er mit 35 Jahren immer noch so erfolglos ist. Also er entspricht nicht dem japanischen Standard, um es mal so zu formulieren. Er hat aber erstaunlicherweise eine Freundin, sein kleiner Lichtblick. Ja, er lebt quasi in den Tag rein, wie man so kennt, macht Radio an, zeichnet, liest, isst seine Instant-Nudeln, guckt Fernsehen, ignoriert die warnenden Nachrichten, die ganze Zeit im Hintergrund sind. Und irgendwann, kommt dann immer so Meldungen mit, da wurde jemand von einem Hund gebissen oder da hat was niedergebrannt und alle Menschen sind gestorben und irgendwas ist hier komisch. Ja, ignoriert das alles mal. Was er nämlich nicht die ganze Zeit so wirklich oder sein Hirn nicht wahrhaben will, sagen wir es mal so, dass gerade draußen eine Zombie-Apokalypse ausbricht. Irgendwas, ein fieser Virus, ein fieser Virus, beziehungsweise eine Krankheit, die sich ZQN nennt, es hat auch eine Bezeichnung, die halt die Menschen in Zombies verwandelt. Also die sterben quasi und erwachen wieder durch diese Krankheit, nenne ich es jetzt einfach mal, wieder zu Zombies. Ja, es sieht auch sehr übel aus, was sie da machen. Also man kann sich so ungefähr vorstellen, wie teilweise in diesen Splatter-Filmen, wenn die sich da verrenken und verschränken und komische Sachen
machen. Verrenken und verschränken in Splatter-Filmen? Ja. Machen die Yoga. Splatter-Yoga.
Zombie-Yoga.
Zomboga.
Das ist jetzt mal ein totaler Kontrast eigentlich zu The Walking Dead, weil hier wird eigentlich nicht viel gesprochen.
Ja, also nee, beim Yoga redet man noch nicht so viel.
Ja, man redet auch beim Yoga nicht. Stattdessen ist halt wirklich, also ich finde, der hat eine gewisse Komik halt in sich auch drin. Es hat aber allerdings auch ein ernstes Thema, weil am Ende ist die Frage, das merkt man auch in den ersten Bänden schon, wer ist eigentlich gefährlicher, die Menschen oder die Zombies? Die Menschen, die sich so idiotisch verhalten oder die Zombies, die Menschen fressen?
Nom, nom, nom. Ja, das ist immer so eine Frage, ne?
Aber das ist...
Wer ist eigentlich schlimmer?
Ja, es ist sehr... Also, ich war positiv überrascht. Sagen wir mal so, ich bin lange rum, weil ich dachte, noch ein Zombie-Manga, ich will nicht noch ein Zombie-Manga. Und dann habe ich reingelesen und dachte, der ist ja gar nicht so schlecht. Also, von daher, ich habe noch nicht zu Ende gelesen, habe nur die ersten Bände hier. Wird aber noch bei Carlsen Manga aktuell verlegt.
Ich hab gerade zerlegt verstanden. Passt auch.
Zerlegt, ja, dann Zombies werden auch zerlegt, ja. Ich meine, damit es nicht langweilig wird.
Gibt es jetzt wieder Vampir?
Nein, noch nicht. Beim nächsten dann. Gehen wir in eine Richtung, die ich glaube heute nicht so oft vorkommt, aber auch was mit Wiedergeburt zu tun hat und eigentlich am ehesten noch in die Osterrichtung passt. Und zwar geht es um Engel.
Oh, da habe ich nachher auch was.
Oh, toll, Sandra, toll. Jetzt hast du mein Porsche kaputt gemacht. Na gut, nicht schlimm.
Nein, hab ich nicht.
Aber ich habe mir wieder einen alten Klassiker rausgesucht. Boah, ich habe wieder alles abgestaubt hier. Und zwar ist es Angel Sanctuary von Kaori Yuki. Kaori Yuki hat vielleicht der ein oder andere schon mal gehört.
Nee, aber Angel Sanctuary habe ich schon gehört.
Ja. Vielleicht, ich weiß nicht, ob in dem Zusammenhang. ist eine Reihe, die von 1994 bis 2000 erschienen ist, umfasst 20 Bände, normale Manga-Bände. Die ist auch noch mal ein paar Jahre später in einer Deluxe-Version erschienen, die nicht mehr verlegt wird. Also die gibt es noch als E-Book, gibt es die noch. Als Print ist sie vergriffen, man kriegt sie aber noch auf gängigen Shops im Internet. Also ich habe die Deluxe hier zu Hause auch mal gebraucht, gekauft. Im Fass, klar, Engel, kann man sich jetzt schon denken, geht mehr in den Mystery-Bereich. Es ist sehr schwer, was darüber zu sagen, weil man eigentlich nicht zu viel sagen kann, da man sonst zu viel schon verrät. Oder man kann sich drin vertiefen und verstrickt sich dann in Details. Deshalb habe ich wirklich nur das Gröbste an Infos jetzt für eine Inhaltsangabe rausgesucht. Also es geht um einen Jungen, Klassiker, Setsuna Mudo, der eine Schwester hat, die Sarah heißt. Setsuna ist in seine Schwester verliebt. Bisschen blöd, Inzest und so. Aber er kann seine Gefühle nicht wirklich zurückhalten. Führt zu vielen familiären Problemen. Also es ist ein Junge, der auch sehr in der Vergangenheit gebeutelt wurde in der Hinsicht. Also er hatte definitiv kein leichtes Leben. Ich meine, ist sowieso schon schwer genug, in ein Geschwisterchen verliebt zu sein. Als Geschwisterchen, ist sein Alter. In seine Schwester verliebt zu sein. Und wenn du dann aber noch jemanden im Hintergrund hast, der dich sowieso nur klein macht, also alles ein bisschen schwierig. Er hat also seine Probleme mit sich. Und jetzt kriegt er auch noch raus, weil komische Sachen passieren, die er sich nicht wirklich erklären kann, dass er in sich die Seele eines gefallenen Engels trägt. Und zwar von Alexiel. Das Blöde ist nun, dass dieser Engel gefallen ist. Das heißt, er hat Freunde und er hat Feinde. Seine Freunde wollen, dass er wiedererweckt wird. Seine Feinde wollen, dass er verreckt. Sprich, er rennt eigentlich die ganze Zeit nur um Leben und Tod.
Oh shit, ja. Und das ist praktisch so, dass die den in ihm zerstören wollen.
Die Seele, es ist die Seele. Es gibt, das ist das Problem, ich kann nicht wirklich ins Detail gehen. Du siehst halt, ich meine, wenn man den Stil von Kaori Yuki kennt oder beziehungsweise nicht kennt, es ist halt wieder dieser typische 90er-Jahres-Stil und zeitgleich auch nicht. Also ich liebe ihren Stil. Er hat sowas, ich nenne es mal Verruchtes, obwohl das nicht immer zwingend vielleicht gewollt ist. Denn teilweise haben die Augen von denen haben auch so ein, ich nenne es mal, das ist jetzt auch nicht wirklich gemein, so einen bekifften Blick, so ein bisschen. Also ich finde immer, die haben so einen leicht bekifften Blick. Aber das meine ich jetzt auch nicht wirklich, sondern das ist einfach, die gucken einfach so. Und das passt zu ihrem Stil und es passt zu ihren Geschichten. Und es ist halt wirklich extrem umfangreich, weil 50.000 Engel da drin vorkommen, natürlich auch die gefallenen Engel darin vorkommen, dann kommt da noch eine Gottheit und dort noch was. Es ist, wer sich dafür interessiert, ist hier genau richtig aufgehoben. Weil, wie gesagt, es ist wirklich umfangreich. Die Charaktere kommen ja immer und immer wieder. Sprich, irgendwann hat man sie sowieso automatisch im Kopf drin, weil man kann gar nicht alle kennen. Es sind ja nicht nur, ich sag mal, die christlichen geistlichen Wesen, die da rumhüpfen, sondern auch andere. Ja.
Die hüpfen? Ich dachte mal, Engel fliegen.
Ja, der Flügel, wenn sie den Flügel haben. Allein das Zeichenstil von Kaori Yuki ist es einfach wert, diese Reihe zu lesen. Also ich liebe ihren Zeichenstil, ihre Liebe zu den Engelsflügeln, zu den Details. Also darin kann man sich wirklich verlieren.
Ich finde, das klingt echt interessant. Also ich hätte sonst... Angel Sanctuary sagt mir was, weil ich das glaube ich, da gibt es auch ein Anime, ne?
Unter anderem, ja.
Ja, das läuft dann immer mal so über den Weg, aber ich hätte mich für den Inhalt ehrlich gesagt sonst nie interessiert, aber es klingt ja echt ganz gut.
Es ist halt so ein typischer 90er-Jahre-Manga und trotzdem allein Kaori Yuki habe ich, weiß gar nicht, ob ich sie dadurch kennengelernt habe oder durch einen anderen. Ich glaube, ich habe sie dadurch kennengelernt. Einfach lesenswert. Und ich dachte, eine Engelkomponente braucht man ja immer mal.
So. Zum wievielten Mal hast du das dann? Zum wievielten Mal hast du es gelesen?
Also jetzt im Reread habe ich nur die ersten beiden Bände gelesen, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe es in meiner Jugend halt vielleicht zweimal gelesen. Hm. Das ist ja alles immer geliehen gewesen von Freunden. Also ich habe die nie selber besessen. Das war zu Schulzeiten, das ist Jahre her.
Ach, damals.
Das ist jetzt auch gar nicht
vor
übertrieben.
Vor 2 Jahren.
Das ist wirklich lange. Das ist aber, ja, klar, ich bin gerade erst 20 geworden.
Ja, wir sind alle 29.
Ja. Ja. Ach, das ist albern.
Und kein Tag älter.
Quatsch.
Ja. So. Und da ich gerne bei abgestaubten Dingern bleibe.
Abgestaubt.
Machen wir direkt mal weiter. Sie hat echt das
ganze Regal ausgeräumt, abgestaubt so, und dabei ein paar Manga gefunden, glaube ich.
Ja. Jetzt machen wir da wieder einen Schwenk zu den. Ariane, dein Einsatz?
Vampire.
Ich überlege die ganze Zeit, was die für Geräusche machen, aber es fällt mir nichts ein. So was vielleicht.
Klappern mit den Zähnen. Ja, genau. Und zwar haben wir, jetzt sind wir immerhin nicht mehr in den 90ern, sondern schon in den 2000ern, eine Reihe, die ursprünglich 2001 bis 2009 erschienen ist, 10 Bände umfasst und Helsing heißt.
Ah ja.
Ja.
Den Helsing? Namen kennt man ja.
Helsing? Heißt es mit einem Fun davor?
Nein. Helsing ist definitiv eins der, von denen, die ich jetzt hier vorstelle, und da klammere ich jetzt mal The Walking Dead aus, einer der blutrünstigsten Manga. So viel Blut habe ich in keinem bisher gehabt. Und ich habe nur den ersten Band erneut gelesen. Es geht, wie der Name schon sagt, also es geht um Vampire, es gibt eine Organisation, die Helsing heißt, also es ist eine Organisation, die gegen Vampire und Untote kämpft, jeglicher Art. Dabei gibt es einen entscheidenden Unterschied, es gibt echte Vampire und es gibt künstlich erschaffene Vampire, die sich Freaks nennen. Oder muss ja nicht unbedingt Vampire sein, können auch einfach Untote nennen, was sie einfach mal. Und das Problem ist bei den Künstlichen, die vermehren sich extrem stark. Die sind extrem aggressiv, was ihre Vermehrung angeht und ihre, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Fortpflanzung. Wir wissen ja alle, wie sich Vampire fortpflanzen. Damit halt diese ganze Organisation halt überhaupt eine Chance hat, weil die sagt, scheiße, wir als Menschen haben halt gar keine Chance, dagegen die irgendwas zu machen, nimmt man sich einen echten Vampir zur Hilfe, ein Urgestein und haha, gut, wie gesagt, der ist jetzt schon was älter, der heißt Alucard. Dracula Englisch. Verkehrt herum. Der Alucard ist die Hauptperson und ein komischer Kauz, aber irgendwie kann man ihn auch nicht ganz hassen und nicht ganz lieben, aber er ist nun mal die Hauptperson. Er ist einfach eine coole Socke. So. Das Problem ist halt nicht nur, dass sie die Freaks haben, sondern zeitgleich ist, es ist auch einer der Gründe, auf den ich jetzt auch gleich noch zukomme, warum es mal Probleme mit dieser Manga-Reihe gab. Es gibt eine Organisation, eine Gruppe, einen Gegner, der sich die Millennium nennt und einen Krieg anzetteln will und die sind alle etwas nationalsozialistisch geprägt. Was ja vom Prinzip nichts Schlimmes ist, also schlimm in Anführungszeichen meine ich jetzt, einfach so eine Gegnergruppe zu haben. Das Schlimme ist in der Hinsicht, dass der Manga entsprechend halt auch die Symbole verwendet. Dadurch waren lange diverse Sachen zensiert gewesen oder nicht wieder erhältlich. Von daher habe ich jetzt zum Beispiel hier die neue Edition mir damals geholt von den Manga. Das ist alles so ein bisschen tricky dann immer. Ich meine, ja, man darf die Symbole nicht öffentlich zeichnen.
Ja.
Vom Prinzip her, in Anführungszeichen gehört, ist ja irgendwie aber zur Geschichte dazu, weil wenn die Symbole nicht da wären, würde man diesen Clou an der Geschichte irgendwie nicht verstehen, weil die bauen und darauf auf.
Wie haben die das verändert? Haben sie die ganz entfernt oder verändert? Oder?
Ja, schwarze Flecken.
Okay.
Zensur halt. Ist ja auch berechtigt, ich will jetzt hier nichts beschönigen oder so. Es ist halt nur doof, wenn dann halt sowas in einer Geschichte vorkommt, man sich als normaler Mensch, sich bewusst ist, dass ich betone es extra, weil es gibt andere Menschen, die sind nicht normal. Als normaler Mensch ist man sich bewusst, was es heißt und dass das eigentlich nichts Gutes ist. Und was für eine Symbolik das eigentlich in dem Heft haben soll. Man hätte ja doch sagen, jo, der Mangaka hätte vielleicht auch mal ein anderes Symbol nehmen können. Jo, hätte man machen können. Aber es sind halt Japaner, die haben da sowieso noch so einen gewissen Hass da drauf. Von daher kann man auch irgendwie verstehen, warum er so einen Hass drauf hat und warum er unbedingt es darin verarbeiten will. Ja, das nur als Randinformation. Ansonsten ist der Manga verdammt dunkel, düster gehalten, hat aber teilweise so viele Details auch in sich drin. Und, was ich wieder sehr witzig finde, er arbeitet mit Humor. Ich finde es immer total schön, wenn du ein total ernstes Thema hast mit Mord und Totschlag und dann ist da einer drin, der trägt sie auf dem Arm und sagt, ich bin eine Leiche. Ich bin tot. Also es ist so Situationskomik wieder. Und das hat halt, deshalb trifft Helsing auch genau meinen Nerv. Ja.
Und das ist in den 10 Bänden auch abgeschlossen dann, ne?
Das ist in den 10 Bänden abgeschlossen, ja. Nichts fürs leichte Gemüt. Es ist sehr dunkel, es ist sehr temporeich. Ja, und man muss sich auf Humor einstellen können. Und viel Blut. Also das ist was für Ariane.
Schnetzelschmerzel.
So. Ja, jetzt habe ich langsam fast genug geschwafelt, aber einen letzten habe ich noch. Der,
hau raus.
Wo ich auch mit Ariane noch drüber gesprochen habe, ob ich den überhaupt reinnehmen soll, weil es halt immer so ein bisschen tricky ist, bei was ist ein Wiedergänger, was ist kein Wiedergänger. Aber wir haben uns dafür entschieden, ihn doch reinzunehmen. Und zwar gehe ich diesmal in die Science-Fiction-Richtung. Weil ich dachte, aus dem Bereich müssen wir auch mal so ein bisschen abgrasen. Und zwar ist es ein Manga, ich bin schon wieder bei den Urgesteinen hier, der 1989 bis 1990 auf den Markt kam, 3 Bände umfasst und nach 4 Jahren einer Deluxe-Edition wieder neu auf den Markt gekommen ist, auch in Deutschland. Ich habe ihn jetzt in Englisch. Ich glaube, Egmont Manga hat den raus. Und zwar ist es Ghost in the Shell.
Oh. Damit Ghost hätte ich jetzt nicht gerechnet.
Ja. Ghost in the Shell ist halt, ich möchte jetzt bitte, dass alle diese grottenschlechte Optik der Anime-Serie bitte vergessen mit dem grauenhaften CGI, was ich absolut fürchterlich finde, sondern sich bitte alle, und auch den Film reduzieren wir jetzt gerade mal, diesen Realfilm, den radieren wir jetzt auch gerade mal auf. Darüber können wir später noch reden. Sondern wenn, es gibt ein paar Anime, die ganz am Anfang rausgekommen sind, die auch wirklich auf den ersten 3 Bänden basieren, quasi das Grundgerüst, weil es gibt eine richtige Welt in Ghost in the Shell. Und einfach auf diese Optik fokussieren, denn es ist ein typischer Seinen-Manga. Es ist für Männer konzipiert. Sandra, hast du meine Begriffe gelernt?
Ja, habe ich. Gut. Also ich habe es gelesen, aber ich weiß nicht, ob ich es schon auswendig gelernt habe. Es ist, aber es hat mir wirklich sehr, sehr geholfen. Also nochmal zur Info
an dieser Stelle.
Es ist einer, der rausgekommen ist, vielleicht somit man es einkommt, die Akira kennen zum Beispiel. Mhm. Akira ist ungefähr in der Richtung, auch vom Zeichenstil her. Es ist ein Vorreiter der Science-Fiction, es ist ein Urgestein für viele, die halt, viele haben daraus auch Inspirationen gezogen, halt was da halt der Shiro Masamune,
da erschaffen hat. Du hast was im Mund, glaube ich.
Das sind so viele M's drin. Aber mal ganz kurz auf die Story einzugehen, die mag vielleicht nicht jeder kennen oder kennt sie in verschiedenen Versionen, weil wie gesagt, es gibt wirklich eine riesige Welt dazu. Vom Grundgerüst geht es um eine Antiterroreinheit, die sich Sektion 9 nennt. In dieser Sektion arbeitet unter anderem der Major Matoko Kusanagi. Das ist die Hauptperson, die wir auch alle irgendwo immer mehr so vor Augen hat, die mit den blauen Haaren, blaugrüne Haare, kurze Figur. So, okay. Sie ist ein Ghost in a Shell. Und es geht vom Prinzip darum, dass diese Einheit, die, muss ich gucken, ich habe meine Notizen sind etwas komisch dazu, muss ich sagen. Ja, auf jeden Fall, ich muss schon mal von vorne anfangen. Die Sektion stellt auf einmal fest, dass irgendetwas Mächtiges, die ganzen Sicherheitsbarrieren, die jeder Cyborg in sich hat, die eigentlich je nach Generation, je nach Modell extrem stark sind, unter anderem halt auch bei Kusanagi, ohne Probleme überwinden kann und das verdammt schnell. Also irgendetwas, ein Hacker, der sich Puppet Master nennt, will anscheinend die Welt der Cyborgs erobern und keiner weiß warum, woher und what the fuck will der eigentlich? Irgendwie sage ich halt die ganze Zeit what the fuck, aber es ist nicht schlimm. Ich habe zu viele englische Comics in letzter Zeit gelesen. Egal. mal kurz, weil das ist wichtig, der Begriff Ghost in the Shell hat durchaus seine Berechtigung und zwar ist es beim Ghost, ist es der Geist, wie man es auch übersetzen kann. Allerdings ist als Geist auch die Identität gemeint. Denn wir befinden uns im Jahr 2029, wo viele Menschen inzwischen Cyborgs sind. Wobei Cyborg nicht gleich Cyborg heißt. Du kannst teilweise Mensch sein, du kannst komplett künstlich erschaffen sein. Oder du bist halt ein Mensch, der halt einen Teil, einen Roboterarm zum Beispiel an sich dran hat oder Roboteraugen, was auch immer. an sich dran hat. Also es gibt da schon Unterschiede. Aber fast alle haben in ihrem Cyberbrain eine Shell, eine Schutzhülle, die quasi ihren Geist, den Ghost ummantelt. Ich glaube, das ist ein bisschen blöd zu erzählen, aber so kann man es ungefähr beschreiben. Und das Wichtige bei der Kusanagi, deshalb nimmt sie diesen Angriff des Puppet Masters auch sehr persönlich. Das einzige Echte, was sie noch hat, ist ihr Ghost. Das ist das einzig Echte an ihr, der Rest ist alles künstlich erschaffen. Und daran hangelt sie sich fest. Und die ganze Geschichte baut jetzt darauf auf, vor allen Dingen auf der Neugierde von Kusanagi, die wissen will, beziehungsweise ihr wird eingeredet, sie ist ein Mensch, sie sagt, aber sie ist ein Cyborg eigentlich. Also irgendwie ist dieser Konflikt zwischen Mensch-Maschine, kann man es jetzt nennen, und zeitgleich lernt man in ihrem Team ist zum Beispiel auch ein stinknormaler Mensch. Es ist ein Mensch bei ihr drin, es ist noch ein Kollege dabei, der halb Mensch, halb Cyborg ist. Es ist sehr komplex und die gehen halt auf die Suche von dem Puppet Master. Vor allen Dingen Kusanagi wird da richtig reingezogen und es endet nicht gut für alle. Das ist jetzt auch kein großer Spoiler, das merkt man direkt auf den ersten Seiten, dass da dieser Puppet Master definitiv weiß, was er tut. Das ist ungefähr die Hintergrundstory von allem. Und vielleicht auch zu wissen, dass dieses Ghost in the Shell nicht irgendwie nur ein schöner Titel ist, sondern durchaus seine Berechtigung hat. Und vom Prinzip ist halt die Frage, deshalb haben wir es jetzt halt auch mit reingenommen. Es ist kein Spoiler, ich werfe nur Fragen in den Raum.
Ja.
Ist sie halt Mensch? War sie mal ein Mensch? Hat sie in sich überhaupt noch einen Mensch? Oder ist sie wirklich komplett künstlich? Sind die ganzen Cyborg, also diese Frage, was ist Mensch, was ist Maschine, erkennen wir überhaupt noch, wenn wir über ein Mensch sind oder eine Maschine? Oder ist inzwischen alles ein fließender Übergang? Neben diesem ganzen tiefgründigen Kram geht es natürlich sehr derb darin zu. Also es wird sehr viele Menschen werden erschossen und umgebracht und viel explodiert und viele Arme werden rausgerissen. Und dann sind zwischendrin noch so kleine Roboter, die dann so ganz niedlich meinen, yeah, wir müssen jetzt die Herrschaft an uns reichen. Bist du dir sicher, wie wollen wir das denn machen? Ja, dann sind wir total selbstständig. Aber wir sind doch schon selbstständig. Egal. Also es ist halt auch so ein bisschen Komik halt auch mit drin. Was in den Anime und in den Filmen zum Beispiel nicht mit vorkommt. Und das ist wieder sowas, ich mag es halt, wenn so ein ernstes, dunkles Thema immer mit so einer Situationskomik aufgebaut wird. Wenn haufenweise Leute schießen und der Kollege wird jetzt hier mit Waffen ausgerüstet und die marschieren da rein und er denkt, yeah, ich freue mich, ich kann gleich Leute niederbetzeln, das ist super toll hier. Und die gehen da rein und erklären das alles mit Worten und er steht da draußen mit so Waffen, wie, kein Gemetzel, aber ich wollte doch jemanden umbringen. Also so, Mann, nö. Ist alles voll doof hier.
Also, und das ist dann nur durchs Bild so transportiert oder steht da tatsächlich auch dann so ein Text, dass er so enttäuscht
ist? Das war jetzt sinngemäß von mir wiedergegeben.
Ah, okay.
Also er sagt also dann schon
sowas. Also ist nicht nur das Bild, sondern da steht auch was.
Nein, er steht dann auch da und also in dem Moment, das war jetzt wirklich so eine Szene, wo er dann da steht und sagt, wie, es ist schon alles vorbei, ich habe doch nur hier ausgerüstet, also hallo? Also es ist ja.
Darf ich nicht doch noch einen erschießen oder zwei?
Ja, so ungefähr. Das Besondere an dieser, ich muss jetzt gerade mal, ich habe das jetzt zum Beispiel von Kodansha Comics, habe ich die, aber die ist bei Egmont Manga, glaube ich, 1:1 im Deutsch erschienen. Die umfasst halt überarbeitete Seiten und unter anderem halt 60 Farbseiten. Und allein diese Farbseiten sind wirklich ein Traum. Also es ist wunderbar überarbeitet und wenn man noch nie was davon gehört hat oder schon immer überlegt hat, boah, Ghost in the Shell, interessiert mich das? Kauft euch den verdammten Manga, der ist toll.
Kann man da auch
nicht. Wie gesagt, das ist die Grundgeschichte, die geht noch, die kann man auch noch vertiefen. Es gibt wohl, ich habe den Titel jetzt, warte. Da gibt es noch dieses Standalone-Komplex zum Beispiel. Also es geht noch weiter, Ghost in the Shell 2.0, Ghost in the Shell Arise, Innocent, dann genau dieser Standalone-Komplex. Also es ist eine, ich muss gerade gucken, der Film, wie hieß denn überhaupt der Realfilm, weißt du das? Ach, der hieß glaube ich nur Ghost in the Shell.
Ghost in the Shell, meine ich auch.
Ja, der hieß einfach nur Ghost in the Shell. Ist übrigens, um nochmal kurz zurückzukommen, ich finde ihn jetzt gar nicht so schlecht, den Film. und ich will jetzt auch gar nicht über dieses Whitewashing da reden, wo sich alle Welt drüber aufgeregt hat. Was mich eigentlich an dem Film gestört hat, du kennst aus den Anime und aus dem Manga, erkennst du deutlich das, was Cyborgs sind und was Menschen sind. Und in dem Film hast du nicht das Gefühl, das ist mir zu menschlich. Es ist mir einfach zu menschlich. Mir fehlt dieses Cyborg-Feeling. Das ist mir in dem Film einfach komplett untergegangen. Das ist eigentlich mein größter Kritikpunkt, den ich an der Realverfilmung
habe. Also sie haben nicht nur Whitewashing gemacht, sondern auch Humanwashing.
Ja, ja. Das finde ich sogar noch schlimmer eigentlich, muss ich sagen. Also und ich muss auch sagen, genau, die haben die zum Beispiel, ja, die Kusanagi ist eine Frau, sie ist ein weiblicher Cyborg und sie ist klassisch in den Manga typischer 90er Jahre. Jo, was haben wir in den 90er Jahren getragen? Schulterpolster. Sprich, sie hat breite Schultern und wirkt äußerst maskulin auch. Mit dicken Möpsen und so und schmaler Taille. Ja, gut, aber das ist jetzt, es ist halt einfach so. Also es passt zur Geschichte.
Ja. Was ich fragen wollte, es gibt ja bestimmt mehrere Ausgaben. Kann man da eine sozusagen falsche Ausgabe kaufen? Oder welche empfiehlst du? Es gibt nur eine?
Es gibt von der Grundstory nur diese Ghost in the Shell und alles andere hat diesen Titel hinten dran. Es gibt, Egmont Manga hat das. Ich kann es mal gerade raussuchen. Egmont Manga Ghost in the Shell. Da. Das hatten die nämlich
auf der Seite. Wenn ich tippe, hört sich das an, als wenn hier so eine Horde Monster über meinen Tisch läuft. Und bei dir hört man das gar nicht. Das ist ja total cool.
Und zwar ist das von der Reihe, die ich rede. Das ist diese, die ist als quasi in so einem im Buchformat erschienen, kostet 25 €. Und dann gibt es halt noch diese anderen, die haben diese Anhängsel, ich nenne es mal Untertitel hinten dran, dieses Stand in the Low, Stand in Alone, ja genau. Stand Alone. Stand in the Low. Was ich persönlich nicht mag. Ich mag wirklich dieses Grundgerüst und nicht das, was da noch danach so dran gebastelt wird. Allein von der Optik gefällt es mir schon nicht mehr.
Aber die Stand Alone Bände werden dann schon anschließend, ne?
Das kommt alles danach, weil es alles aufeinander aufbaut. Das Problem ist, ich kann nicht so viel erzählen, weil ich sonst spoiler. Es geht halt im ersten Fall wirklich um diese Kusanagi und den Puppet Master und es gibt ja noch eine Zeit danach. Also beziehungsweise episodenhaft danach, was passiert 4 Jahre danach und so ungefähr bauen die auf. Ich meine, Cyborgs sterben ja auch nicht so einfach.
Nee. Selten.
Also, wie gesagt, ich kann da nichts weiter zu sagen, weil ich sonst vom Inhalt wirklich spoilern würde und auch wenn es schon was älter ist, möchte ich da keine Spoiler rausgeben und auch nicht sagen, was da passiert, weil ich finde, das soll man schon schön selber rausfinden. Ah ja, ich weiß nicht, ob der Anfänger geeignet ist. Der ist extrem textlastig, der ist typisch. Diese typischen Manga, die diese Fluchtpunkte haben. Kennt ihr das, wenn die Linien da so gezielt immer auf einen Punkt gezeigt sind, wo dieses extrem, ein Auto ist schnell, ein Mensch guckt schnell in eine Richtung. Der ist extrem schnell von der Optik auf. Ich glaube nicht, dass das so Anfänger geeignet ist. Also man soll sich da vorsichtig rantasten. Notfalls halt eine Leseprobe nehmen.
Ja, wenn es eine gibt, gibt's, ne?
Ja. Und wie gesagt, wirklich viel, viel Text. Viel, 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 viel Text. Das ist noch die Zeit gewesen, wo die Mangaka unten immer diese Fußzeilen gemacht haben. Und ich habe sie nicht alle durchgelesen.
Das kenne ich gar nicht.
Was?
Das kenne ich gar nicht.
Also im Manga hat man das sehr oft. So Fußzeilen, wo die halt die Künstler ihre eigenen Gedanken so da noch dazu schreiben. Gibt es häufiger an den Älteren. In den Neueren habe ich das noch gar nicht wieder, habe ich gar nicht mehr so gesehen.
Muss man also nicht lesen, was?
Ist manchmal schon unterhaltsam, bloß wenn da gefühlt du einen halben Roman da unten drunter stehen hast als Fußzelle und du fast eine Lupe holen musst. Ja. Nein.
Ja. Ich stelle mir das gerade wie Terry Pratchett Fußzeilen vor. Nur weniger amüsant wahrscheinlich.
Also in dem Fall ist es jetzt informativ. Es gibt auch Mangaka, die schreiben da nur ganz wenige Sachen rein. Da liest man das in einem Rutsch weg, da ist das egal. Aber jetzt hier habe ich es nicht gelesen.
Ist das wie so ein Audiokommentar beim Film? Also so erklärende so Hintergrundinfos?
Ungefähr, ja. Was habe ich mir jetzt bei der Szene gedacht? Oder noch mehr ins Detail, was ist das für eine Zelle. Mhm. Jetzt gerade in dem Fall geht es ja auch um diese ganzen technischen Sachen. Da hat er auch viel reingeschrieben, was er recherchiert hat. So nach dem Motto, funktioniert das wirklich in der Realität? Also da hat er schon viel reingeschrieben.
Kann man ja beim zweiten Mal lesen, dann lesen. Oder auch nicht.
Oder auch nicht. Ja, so, jetzt habe ich mich fusselig geredet und bin durch.
Dann wisch die Fusseln mal ab. Ja. Hast jetzt Zeit, weil ich habe noch einen dritten Comic hinzugeschrieben. Mal gucken.
Na dann, Sandra.
Dann übernehme ich mal. Ne? Also, ich habe was, was eigentlich eher zu einer von euch beiden passen würde. Weil es ist brutal, blutig, Sex, Gewalt, Alkohol, Opium. Das sind so die Stichworte. Es geht um den Comic Codex Angelique, Kompendium der Engel. Oh, Engel.
Engel.
Hat aber nichts mit netten Dingen zu tun, also gar nicht. Ist ein französischer Comic, wenn ich mich nicht täusche. Ist auf jeden Fall aus dem Französischen übersetzt. Ist von Thierry Gloris. Und illustriert von Michael Bourgeon. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Erschienen ist das in Deutschland 2010. Und zwar in einem sogenannten All-in-One bei Ehapa. Mittlerweile ist das zwar verlagsvergriffen, das Teil, der kostete mal 40 Euro, ist also ein Sammelband von drei Albenausgaben mit 144 Seiten, aber ich habe schon geguckt, man kann den noch gebraucht kaufen, ist dann auch günstiger und wir haben ja vorhin über comicskaufen.de gesprochen, ich könnte mir vorstellen, vielleicht steht der auch noch in dem einen oder anderen Comicladen, also ja. Hier unten wird gerade Krach gemacht. Ich hoffe, es stört nicht so sehr. Ich glaube, da wird die Spülmaschine ausgeräumt. Worum geht es im Codex Angelique? Also, wir befinden uns in Frankreich, in Paris, um die Jahrhundertwende, 20. Jahrhundert, also Ende, jetzt muss ich gerade mal nicht das Falsche sagen, Ende 19., Anfang 20. Jahrhundert. Recht düstere Zeiten. Sowas, was es in England dann so zu der Zeit gibt, den Jack the Ripper, so ein Äquivalent gibt es auch hier in Paris, ein Serienmörder. Und der hat es im Besonderen auf Huren und deren Herzen abgesehen. Er wird der Herzensbrecher genannt.
Oh.
Genau. Er folgt also einem ganz ähnlichen Schema wie den wir alle ja kennen, der damals in London sein Unwesen getrieben hat. Und das ist so ein Teil der Story. Der zweite Teil, es gibt einen jungen Studenten, der heißt Thomas. Thomas, wahrscheinlich dann im Französischen. Ich nenne ihn jetzt Thomas. So, deutscher Thomas. Und der, Moment. Ach ja, genau. Dessen Mutter ist vor einiger Zeit an einer Krankheit gestorben und der Bruder seiner Mutter, also der Onkel praktisch von Thomas, hat diese Mutter eingefroren. Weil er will das nicht, ja, lacht ruhig. Der will das nicht akzeptieren und er möchte sie unbedingt zum Leben zurückholen. Ist jetzt ja auch nicht so eine unbekannte Geschichte, ne? Man denkt sofort an Mary Shelleys Frankenstein oder ähnliches. Also durchaus sehr klassisch. Und der verliert halt komplett den Faden auch zur Realität und dreht total durch. Und es kommt dann dazu, dass Thomas, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie das passiert ist, weil das ist tatsächlich auch schon ein bisschen her, dass ich diesen Comic gelesen habe, der findet aber ein Exemplar des seltenen Buches des Codex Angelique. Und in diesem Codex steht, wie man Tote zu den Lebenden zurückholen kann. Also ein ganz typischer Wiedergänger dann sozusagen. Das ist jetzt noch kein Spoiler, aber wie das geht, kann ich euch verraten. Also alle, die das vorhaben und vielleicht jemanden eingefroren irgendwo liegen hätten und den Codex Angelique jetzt nicht gleich auf Tasche haben oder eine Kopie dessen. Ihr müsst einen Engel entführen und im Gegenzug einfach das Leben der Schwester, also dieser Person, der eingefrorenen Person, die ihr da habt, zurückfordern. So einfach ist das.
Das ist ja easy.
Genau. Aber es wäre ja nicht 144 Seiten lang zu erzählen, wenn das alles so einfach wäre, wie man sich das so vorgestellt hat. Viel mehr darf ich nicht verraten, weil sonst, spoiler ich ganz einfach. Also dieser Comic ist, ich hoffe, es gibt bestimmt noch eine Leseprobe irgendwo. Es ist eher, sieht so ein bisschen getuscht aus und sehr düster gehalten alles. Also Brauntönen, Grau, Grün, Blau, so. Es gibt nur einige rote Blutflecken, die stechen dann so richtig immer raus an manchen Stellen. Und es ist ansonsten, relativ weich gezeichnet, aber was dargestellt wird und was erzählt wird, ist schon heftig. Also wenn man jetzt das nicht so ab kann, dann sieht das dort halt auch in Bordellen Szenen gezeigt werden, harte Sprache, es ist nichts für Kinder, absolut nicht. Und auch nichts für jemanden, der sowas nicht verträgt. Ja, da muss man sich schon ein bisschen zusammenreißen. Also es ist ein Touch von Steampunk drin. Auch das Cover ist schon so steampunkig. Da ist ja so ein Sarg zu sehen, der so lichtdurchflutet ist, wo halt diese Frau drinne liegt. Und sind einige mechanische Gerätschaften, Schläuche und so weiter drumherum zu sehen. Und gleichzeitig gibt es aber auch eine gute Portion Horror. Deshalb habe ich gedacht, für euch beide, Christine, Ariane, ist das wahrscheinlich auch was. Also solltet ihr mal reinschauen. Himmel und Hölle werden hier sozusagen real auf den Seiten. Und ich habe damals mir eine Notiz gemacht, dass es auch Anleihen gab an den Exorzisten. Dass man auch daran durchaus denken kann, wenn man diese ganze Story liest. Was richtig cool ist, ist, dass es halt in drei Bänden abgeschlossen und alle drei sind inklusive der Cover übrigens zwischen den einzelnen Stories, dann in so Splash Pages sozusagen, in diesem Band enthalten. Und was ich jetzt so gesehen habe, ist, dass man den tatsächlich schon unter 20 Euro bekommen kann. Ich werde ihn ganz sicher nicht hergeben. Ich habe ihn auch schon mal verliehen und bisher habe ich immer nur gute Resonanz bekommen, wenn ich ihn empfohlen habe. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn hier noch nie vorgestellt hatte. Wahrscheinlich, weil ich ihn mir genau für dieses Osterspezial aufbewahrt habe. Ich lese euch. Ja?
Sicherlich. Genau deswegen.
Ja, genau deswegen. Nur deswegen.
Ich lese nochmal so ein paar Zeilen vom Klappentext kurz vor. Frankreich während der Belle Époque. Absinth mit Opium ist eine teuflische Mischung, doch der junge Student Thomas sucht Vergessen um jeden Preis, denn sein nahezu wahnsinniger Onkel versucht seit 20 Jahren, Thomas' Mutter wieder zum Leben zu erwecken. Aber die Experimente schlagen alle fehl, bis Thomas ein lange verschollen geglaubtes Buch in die Hände fällt, der Codex Angelique, eine Anleitung, um die Grenzen der Existenz zu überschreiten und Toten wieder Leben einzuhauen. Kann ich euch wärmstens empfehlen. Super Osterlektüre. Lasst es euch vom Comicshop liefern. Ich hoffe, einer bei euch in der Nähe hat das. Ja, von den Engeln wechseln wir zu der Krähe. The Crow. Klassiker. Ich habe den Film nicht gesehen. Shame on me.
What?
Ja.
Jetzt atmen wir alle mal tief ein.
Shame on me. Und ich hatte den Comic.
Ich fall gleich in Ohnmacht.
Ich habe den mal auf dem Flohmarkt gekauft. Ich habe hier die Ausgabe von 1994. Erste Auflage 1994. Und das Original ist, glaube ich, sogar aus den 80ern. Englisch von, wie ist denn der Vorname? J.O. Barr. Steht hier nur. Kitchen Sink Press, also englische, gibt es eigentlich eine deutsche Ausgabe? Wisst ihr das? Weiß ich gar nicht. Ja, Brandon Lee hat damals ja The Crow gespielt. Die allermeisten werden das kennen und ja, Schande, Shame on me mal wieder. Ich habe auch den Comic tatsächlich jetzt hier seit Jahren stehen gehabt und endlich jetzt gelesen und den habe ich mir tatsächlich aber für die Folge aufbewahrt, weil wir ja über Wiedergänger sprechen wollen. Und ihr kennt den Comic nicht, ne? Ariane, Christine?
Nein.
Aber den Film?
Ja.
dann, da das, glaube ich, sehr nah aneinander ist, fällt es mir, könnt ihr vielleicht nachvollziehen, warum es mir jetzt schwerfällt, was zum Inhalt zu sagen, ohne komplett zu erzählen, worum es geht. Vielleicht so viel: Eric und Shelley sind ein sehr, sehr, sehr verliebtes Paar, verlobt, wollen heiraten. Und es kommt ja zum Mord an beiden, Vergewaltigung, Mord, ganz übel. Also wer das nicht verträgt, sollte jetzt vielleicht auch meinen Teil überspringen, weil es wird nicht nur die lebende Frau vergewaltigt, sondern auch, als schon der halbe Kopf weg ist, passiert das wieder. Eine Bande von sehr üblen Typen macht das Ganze eigentlich aus dem Spaß heraus, so hat man das Gefühl. Während des Comics, also am Anfang wird man in die Story so reingeworfen, nachdem The Crow, also Eric, der halt auch immer so eine beratende Krähe so bei sich hat, die aber, also ich denke mal, was ist eine Halluzination, ist das nicht? Was ist das? Ist das der Tod, der da mit ihm spricht? Die auf jeden Fall bei ihm ist. Und am Anfang weiß man halt noch nicht von diesem Mord, sondern erfährt nur aus den Erzählungen davon, aus den Gedanken, aus diesem ganz schrecklichen Trauma, in dem er steckt. Aber in der Mitte des Comics wird dann halt auch zurückgefahren auf die Szene, wo das Ganze passiert ist. Ich musste schon heftig schlucken. Ich wollte den Comic eigentlich in einem Rutsch durchlesen. Das war mir nicht möglich. Ich musste zwischendurch wirklich aufhören. Es ist alles in Schwarz-Weiß gehalten. Aber die Fratzen, muss ich jetzt ehrlich schon sagen, der Täter und die für mich dann auch irgendwie alle gleich aussahen nachher, weil sie alle diese abscheuliche Art an sich hatten, hat mir doch sehr zugesetzt und was sie da auch den beiden angetan haben. Und ja, The Crow, also Eric, ist halt sozusagen auf Rache-Tour und obwohl er eigentlich tot ist, also ihm wurde in den Kopf geschossen, erstaunlicherweise ist er aber ja immer noch da. Und wie gesagt, ich möchte nicht spoilern. Am Ende ist es auch noch so ein bisschen metaphysisch fast. Was, da kann man dann selbst interpretieren, was dann eigentlich mit ihm war und warum er dann nach seinem Tod weiterhin dort ist. Ja, als Rachefeldzug wahrscheinlich sozusagen. Es geht halt sehr viel darum. Die Texte sind super poetisch. Es gibt viele Anleihen aus der Literatur. Arthur Rimbaud wird gleich am Anfang zitiert. Dann gibt es Liedtexte von Joy Division und The Cure. Also alles eigentlich Dinge, die ich sehr mag. Und ich mag auch diesen Comic wirklich. Ich kann es auch empfehlen, aber bitte seid vorsichtig, wenn ihr das nicht vertragt. Das ist schon harter Stoff. Wie ist es denn euch mit dem Film ergangen? Ich habe die DVD unten liegen.
Sagt mal. Das ist schon ein paar Jahre her. Aber weil du gerade Joy Division sagst, ich meine, es hat ja einen Grund, warum die Band drin vorkommt. Mhm. Willst du es selber sagen oder soll ich?
Mach ruhig, ja.
Weil der widmet das, also der Zeichner hat es ja damals dem
Ian Curtis, Verstorbenen,
dem Leadsänger gewidmet. Deshalb kommt natürlich auch die Musik darin vor.
Ja. Also ich hatte mir auch so ein paar Sachen markiert. Lohnt sich mit Sicherheit, den mehrmals zu lesen. Aber wirklich immer nur in Etappen. Und es war auch, was auch nicht so einfach ist, der hat halt auch viel Slang. So wenn die ganzen Bandenmitglieder, diese üblen Menschen dort sich unterhalten, da muss man schon dann genau hingucken. Und bei mir lief dann im Hintergrund auch irgendwie noch was, da hatte ich dann manchmal Schwierigkeiten zu folgen. Ja. Wie hart ist der Film?
Ich kann mich nur daran erinnern, dass er sehr dunkel war. Dunkel und düster.
Ja, auf jeden Fall düster, schon auch brutal, aber die Szene am Anfang, also ich weiß es nicht, vielleicht habe ich ihn auch immer nur geschnitten gesehen, das kann ich jetzt nicht sagen, weil ich habe ihn definitiv im Fernsehen gesehen.
Ah, okay. Ich muss mal gucken. Also ich habe die DVD, ich glaube nicht, dass die geschnitten ist. Aber wahrscheinlich gibt es verschiedene Fassungen, ne?
Da hätte ich direkt eine Frage. Ist dieses The Crow, der Comic, das, was du auch aktuell als Ultimate Edition bekommst? Ist da alles drin?
Oh, das weiß ich nicht.
Weil es sind ja 5 Bände eigentlich und es gibt wohl eine Special Edition.
Ich vermute ja.
Weiß ich nicht. Ich würde es auch fast vermuten, dass da alle drin sind, oder?
Ja, ich habe hier jetzt auch noch zusätzlich hinten so einige farbige Illustrationen drin. Ich bin also auch überrascht, wie dediziert und wie hervorragend dieses alte Artwork doch ist. Also ganz hervorragend.
Ich habe gerade einen Text gefunden. Also diese Special Edition ist wohl komplett neu übersetzt und mit 9 Seiten drin.
Ah, die ist dann auf Deutsch, ja?
Ja, es gibt hier, ich habe es gerade mal geguckt, ob es eine komplette Ausgabe gibt und die gibt es. Ist auch erhältlich, neu.
Das würde mich tatsächlich auch sehr interessieren. Da werde ich mich nochmal nach umgucken. Die Szenen, die eher so auf die Vergangenheit hinweisen, es werden immer wieder so Rückblicke gemacht, weil auch Eric, der ist ja nicht wirklich in der Realität. Also bewegt sich in dieser Zwischenwelt. Und alles, was, wo dann halt auch seine Freundin, Verlobte mitspielt, ist auch eher sehr, sehr weich und sehr schön und von sehr viel Zartheit so gezeichnet. Eher getuscht, gemalt. Und die anderen Sachen sind sehr hart, brutal. Die Leute haben riesige Augen und Fratzen. Und es fliegen schon eine Menge Brains so durch die Gegend, wenn die Köpfe weggeschossen oder weggeballert werden. Schon sehr krass. Ich habe nachher irgendwann die Übersicht verloren, muss ich echt sagen, weil die Leute so ähnlich aussahen und habe mich manchmal gefragt, ob die eigentlich auch mehrmals getötet wurden. Aber das ist wahrscheinlich vermutlich Quatsch. Das würde ja bedeuten, die würden auch immer wiederkommen. Das glaube ich aber. Ja, und diese Special Edition, die können wir ja auch mal verlinken und ich werde mir die dann auch auf jeden Fall mal angucken. Lohnenswert, aber bitte seid etwas vorsichtig. Ich habe noch eine dritte Sache dabei. Ariane, dein Part. Um was geht es?
Vampire.
Yeah. Und zwar, ich wollte das erst nicht vorstellen, weil ich noch nicht alle 3 Bände gelesen habe. Den dritten habe ich aber hier. Ich habe aber Band 1 und 2 gelesen, der Trilogie, und sie heißt einfach nur D. Der Buchstabe D. Ist franco-belgisch von Bruno Majorana und gezeichnet. Und das Szenario ist von Alain Airoles. Oh Gott, das kann ich auch nicht aussprechen. Der hat Garulfo auch geschrieben. Also beide zusammen haben Garulfo gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist, habe ich hier stehen, noch nicht gelesen. Ganz schrecklich. Aber einige, die da uns zuhören, haben das hoffentlich oder kennen das vielleicht schon. Erschienen sind die Comics.
Das ist bei dir ja fast Klassiker.
Erschienen sind.
Ich habe das hier stehen, aber noch nicht gelesen.
Genau. Das hier habe ich aber gelesen. Ich habe schon einiges gelesen. Ich habe halt auch viel hier stehen. Also ist von Splitter. Bei Splitter erschienen. Auch schon fast 10 Jahre her. Und ist aber weiterhin absolut erhältlich. Könnt ihr direkt bei Splitter bestellen oder in eurem Comicladen der Wahl, um das nochmal zu wiederholen. Die Bände haben so um die 60, etwas über 60 Seiten. Und der erste Band heißt Lord Foreston. Und es ist eine wirklich sehr klassische Vampirgeschichte. Ich fand es total großartig. Freue mich schon auf den dritten Band. Und das Besondere dabei ist, dass es einen so raubeinigen Forscher gibt, Richard Drake. Also klingt schon so nach Pirat, ne? Drake, Sir Francis Drake. Spielt auch in, jetzt muss ich eben gucken, ich glaube in London. Ja, viktorianischem London. Und der Richard Drake ist halt immer so auf Forschungsreisen und ist ein Abenteurer. Und er hat eine Frau, die ihm besonders gefällt. Das ist Miss Catherine Lacombe. fühlt sich sehr zu ihr hingezogen, möchte sich gerne so an sie ranmachen. Allerdings ist da noch so ein komischer langhaariger Typ, nämlich dieser Lord Foreston, der wohl auch ein Auge auf diese Frau geworfen hat. Ja, und es... Huch, was ist jetzt?
Alles gut.
Ja, und da gibt es noch so einen kleinen Mann mit einem Holzpflock in der Hand und viel mehr will ich nicht verraten, der dann da auch auftaucht, als der Richard Drake auf die Suche nach seiner Geliebten geht, die nämlich zwischendurch in den Garten gegangen ist. Die sind da auf so einem Fest und wie man das immer so kennt, ne, das ist ein großes Fest und das ist ein Garten und manche Leute verziehen sich halt in den Garten zu irgendwelchen Tête-à-Têtes oder ähnlichen. Es ist eine wirklich sehr, sehr klassische Vampirgeschichte, aber lohnenswert. Absolut. Was heißt aber? Also es ist lohnenswert und es ist klassisch. Und der Titel D der Serie könnte ja auch auf Dracula hinweisen. Im ersten Band ist das aber noch nicht so klar. Ich finde es immer schön, wenn man mal nach diesem Comic sucht und man sucht nur nach D, findet man natürlich nichts. Also das fand ich jetzt bei der Auswahl des Titels ungünstig fürs Internet, also fürs Googlen oder sonst Suchen. Am besten merkt ihr euch halt, Lord Foreston wird es geschrieben und wir verlinken das dann auch nochmal. Die Zeichnungen sind sehr, ja, manchmal sind die Figuren sehr grotesk und überzogen. Wem das nicht so gefällt, guckt besser in die Leseprobe rein. Ich finde, das passt sehr gut zu der ganzen Atmosphäre. Es wird auch hier viel mit Licht und Schatten gespielt. Leprevost hat die Kolorierung gemacht. Das steht, glaube ich, im Comic gar nicht drin. Und das ist ganz hervorragend, wenn er immer so diese nachtblauen und grauen Töne nimmt für die Szenen, in denen dann halt auch die Vampire auftreten. Macht da einen super Job und ja, finde es total spannend. Also wer mal eine klassische, schöne Wiedergänger-Vampir-Geschichte lesen möchte, dem sei D empfohlen.
Darf ich was sagen?
Ja.
Weißt du, woran ich die ganze Zeit denken musste?
Bitte.
Es gibt einen Manga, der auf einem Roman basiert und der heißt Vampire Hunter D.
Ja, guck mal. So, vielleicht hat das miteinander zu tun.
Die junge, schöne Charlotte wird vom Baron Meyerlink entführt.
Vielleicht hat das miteinander zu tun.
Von wann ist?
Warte, ich stehe mal auf. Moment. So. Ich habe den Comic geholt. Also. 2009 hat er den geschrieben.
Älter. Also der Manga ist älter. Ich versuche gerade den ist aber so, es gibt zu Vampire die Hunter die auch ein Anime und der Anime kam 2000 raus, sprich auf darauf, wo alles basiert, muss entsprechend vorher gewesen sein. Also ist das schon älter.
Okay,
nur so ein ich muss die ganze Zeit daran denken, weil das ist, er hat mich fast 1:1 daran.
Ja, aber das liegt vielleicht daran, dass es auch so ein klassisches Thema ist.
Ja, einfach, ne? Ja, das ist so ein klassisches Thema, plus dieses typische D da drin, weil ja. Der heißt ja auch nur D. Also auch hier heißt er nur D.
Ja, ja, okay.
Hier steht, das, wenn du so Inhaltsangaben
liest, völlig überbewertet. D's
Vater.
Das gibt es ja auch oft, ne? Dass es so Comics gibt und dann so ein Äquivalent auch irgendwie als Manga. Und manchmal haben die miteinander zu tun und manchmal nicht.
Ja, ich gucke jetzt, ob das mit dem Roman jetzt wirklich ein Roman gemeint ist oder ob damit ein Manga gemeint ist.
Ja, guck mal. Und dann kann ich in der Zwischenzeit sagen, ich habe den jetzt ja jetzt auch nochmal vor mir, von den Zeichnungen ist das so ein bisschen, aber nicht so extrem wie Konzil der Bäume. Könnt ihr euch daran erinnern? Der war ja so ein bisschen knubbelig, ein bisschen überzogen. Das ist nicht so stark, aber es erinnert mich, also manche Figuren erinnere mich dann so ein bisschen, weil sie dann doch etwas karikiert sind. Und ich finde halt einfach diese Atmosphäre auf dem Ball und dieses Erhabene des Vampirs und so, mir gefällt das gut. Ja. Vampire haben doch immer so Sexappeal, ne?
Okay. Total. Es ist ein Autor, also muss es wohl wirklich ein Roman sein. Und ich habe jetzt voll Bock, diesen Autor zu lesen, weil er wird nämlich mit Lovecraft und Stephen King verglichen. Na,
guck mal an.
Ja, und er ich heißt. Wo ist meine Maus hier? Hideyuki Kikuchi. So, jetzt habt ihr alle was gelernt.
Das habe ich ja jetzt mal schnell mitgeschrieben.
Dann such das doch mal raus, kopier es in unsere Notizen und dann gucken wir uns das alle an und alle HörerInnen können sich das auch angucken. Klingt spannend.
Ich reiße den Daumen hoch.
Ja, ich hätte noch einige andere Vampir-Comics hier, aber ich dachte, ich nehme mal den. Es hat mich übrigens damals sehr überrascht, dass der mir so gut gefallen hat, weil ich dachte, naja, wenn es so eine klassische Geschichte ist, dann, Aber irgendwie mag ich halt auch diesen raubeinigen Forscher Richard Drake ganz gerne. Charmante Lady von recht energischem Charakter. Ja, klingt ganz ähnlich, ne?
In der Zwischenzeit ist Flori gekommen.
So, dann, hallo, Flori. Ich bin auch fertig. Flori, du kannst dann übernehmen.
Er läuft weg.
Flori, was stellst du denn heute vor?
Er fragt lieber die Ariane.
Okay.
Das wären meine ich jetzt drei machen, ja? Sachen und Ariane ist jetzt halt.
Ich habe als erstes mitgebracht einen Superhelden, nämlich Zombie-Man.
Was ist mit dir los? Ach so.
Der Rächer der lebenden Toten.
Superhelden.
Zombie-Man ist eine aktuelle Heftreihe von Weißblech-Comics und von Levin Curio. Erfunden, getextet, gezeichnet, koloriert, alles. Und es ist einfach großartig. Ich äh schon wieder, entschuldigt.
Lass es fließen, Ariane.
Lass es fließen, lass es fließen, das Blut.
Ja, lass das Blut fließen.
Ja. Zombie-Man. Zombie-Woman.
Zombie-Man? Nein, es ist Zombie-Man, denn es geht um den Ewigstudenten Martin Morbus. Martin Morbus findet immer ein Schlupfloch, wie er noch möglichst lange Student bleiben kann, braucht aber Geld und entschließt sich halt an zu medizinischen Experimenten bei der Moiner Medicine AG mitzumachen. Es kommt, wie es kommen muss, bei solchen komischen, merkwürdigen Konzernen. Man kennt das ja, irgendwas läuft schief, irgendein komisches Virus bricht aus. Hupsi, alle sind Zombies. Die meisten sind ziemlich dumm, wenn sie wieder auferstehen. Unser Zombie-Man hier wird auch erst für tot erklärt, wird beerdigt, wacht irgendwann wieder auf und fragt sich, was ist denn gerade passiert.
Wupsi, und wie alle sind Zombies, fand ich schön.
Sandra.
Wupsi, alle sind Zombies.
Zack, Zombies, fertig. Auf jeden Fall, der Zombie-Man wacht wieder auf und stellt erstmal fest, so, oh, ich bin aber durchaus ein bisschen stärker als vorher und im Gegensatz zu meinen Kumpanen hier, die es so gibt auf der Welt jetzt, kann ich aber noch ganz hervorragend denken. Das ist ja ganz praktisch. Ich gehe da jetzt mal hin und sage den Leuten in dieser medizinischen Einrichtung, dieser blöden Forschungsgesellschaft da, so doch nun nicht. Mach da mal was gegen, ich will wieder ein Mensch werden. Die Moiner AG gesteht jetzt aber den Fehler eher ungern ein, dass die überhaupt schuld sind an diesem ganzen Zombie-Problemchen. Und klar, Zombie-Man kämpft am Ende quasi gegen einen riesigen Konzern. Es kommen weitere Helden drin vor. Das Ganze spielt in dem Captain Berlin-Universum von Weißblech Comics. Es kommt der Adler drin vor, der ebenfalls ein Superheld ist. Das Ganze ist halt einfach unglaublich palpig, lustig, halt einfach so ein bisschen trashig. Es sind immer so schöne beschreibende Texte drumherum. Das hat so einen gewissen, keine Ahnung, John Sinclair-Charme zum Beispiel. Das, diese Einleitungstexte. Also es macht halt einfach unglaublich gute Laune, das zu lesen.
Ich mag auch die Zeichnung total.
Es ist großartig. Ich habe hier gerade den dritten Band oder das dritte Heft neben mir liegen. Zombie-Man. Der Killer im Mutantenkeller. Riesig, bissig, hungrig. Und dann noch mit dem Kommentar, Hände weg vom Gammelfleisch, weil der Mutant ihn angrapscht.
Wie viele Hefte sind da erschienen bis jetzt?
Bis jetzt sind 3 Stück erschienen. Das dritte, was hier bei mir liegt, ist das aktuelle. Die kommen, lasst mich lügen, ich glaube halbjährlich momentan raus. Also es lohnt sich definitiv, da mal reinzulesen. Sie sind ja nicht teuer, es sind halt wie gesagt nur Hefte und ihr kriegt da aber eine Menge gute Laune und Zombie-Spaß. Als nächstes habe ich dabei ein Fundstück aus den Gebrauch-Comics bei mir im Comicladen. Als die Zombies die Welt auffraßen.
Oh ja, das ist ein Splitterband, oder?
Crosscult.
Ah, Crosscult.
Oh. Crosscult.
Aber gehört
habe ich davon schon mal. Wird von denen selber als Horror-Mystery eingestuft. Altersempfehlung ab 16. Zu Recht. Denn das ganze Ding ist eigentlich, also es ist zum einen zwar sehr textlastig, zum anderen ist das aber purer Splatter-Trash, der absolut keinerlei Anspruch hat. Also es ist einfach nur grotesk, widerlich, dumm teilweise, gleichzeitig halt aber irgendwie lustig, aber es sterben halt ständig Leute und nicht nur Zombies, die da nochmal irgendwie aufgezombiet werden, also auch Menschen, Hunde, alles.
Sehr gut.
So ein bisschen Rahmenhandlung möchtet ihr ja vielleicht auch noch wissen dazu. Das ganze Spiel 2064 und immer mehr Tote kehren als Zombies zurück und die Regierung ordnet an, dass ein friedliches Zusammenleben aber gefordert ist. Ne? Man muss also sehr nett sein zu den vital Beeinträchtigten, die jetzt zurückkehren, um bei ihren Familien zu leben. Das führt, geil, wie ihr euch vorstellen könnt, schon auch mal so ein bisschen, stört das den Hausfrieden, wenn jetzt Großvater wieder zurückkommt, da vor sich hin stinkt und gammelt, immer nur sagt und man den halt auch immer betreuen muss, man darf nicht mehr in Urlaub fahren und so. Es ist halt einfach, ne?
Ist wie so ein Haustier.
Ja. Aber wenn man halt kein Haustier haben wollte und er kommt einfach wieder, ist das so ein bisschen unangenehm. Dann ruft man halt so ein paar Leute, die sich da illegal mit Brüsten solche Probleme zu lösen. Wie gesagt, die Regierung fordert ja, dass man friedlich zusammenlebt, aber man kann da halt schon was gegen machen. Es gibt dann in dem Fall quasi so Auftrags-Zombie-Beseitiger.
Schöner Job.
Das ist
Job in der Krise.
Es ist halt
Zombie-Beseitiger.
Also es ist halt in dem Fall ein Geschwisterpaar, die leben noch bei ihren Eltern. Es kommen dann ständig so Sprüche von der Mutter. Wartet nur ab, bis euer Vater auch wieder auferstanden ist. Die beiden arbeiten mit dem Belgier zusammen. Und der Typ ist halt einfach, der ist völlig irre und es ist abgedreht, es ist lustig, aber man muss halt auch wirklich diesen Humor mögen, weil es halt einfach teilweise echt daneben ist. Also ich glaube, Sandra, für dich wäre das definitiv nichts, du würdest es total scheiße finden.
Ja, das kann sein, ja. Oder total lustig.
Ja, ich weiß es nicht, weil ich habe da selber einige Stellen gehabt, wo ich nur gedacht hätte, es hätte ja jetzt auch nicht zwingend sein müssen.
Dann hätte ich es scheiße gefunden.
Aber ansonsten, ich habe hier den ersten Band der Reihe, der ist in sich abgeschlossen. Es wird in vielen kleinen Episoden erzählt. Kann man mal machen, ne? Kann man schon mal machen.
Wir haben halt für jeden Geschmack was dabei.
Ja.
Und ich finde es auch schön, wenn dann am Ostermontag jemand wieder aufersteht und dann in die Familie zurückkommt und stinkt und gar nicht gewollt wird. Daran musste ich jetzt gerade so denken. Ups, Ähnlichkeiten sind zufällig und nicht gewollt.
Ja, also gammelt da halt vor sich hin auf seinem Sessel die ganze Zeit, ne? Ach. Haussegen hängt wegen ihm ständig schief. Die Kinder wollen ihm ständig irgendwelche Körperteile abreißen. Ach, man kennt das ja.
Die Kinder wollen ihm ständig. Das.
Okay, ich habe dann als nächstes mitgebracht etwas für die Trash-Film-Fans unter uns. Juhu.
Also was für mich.
Und für Mia. Auch
vielleicht für dich. Ja. Das war Sam, aber egal.
Ach so, ich dachte, das wäre die andere Katze. Ich muss mir jetzt was zu trinken einschenken. Ich hoffe, ich mache das mal ab vom Mikro hier irgendwo. Gluck, 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 gluck. Hört man das trotzdem?
Ja. Ja.
Also tut mir leid, wenn ihr jetzt alle aufs Klo müsst. So, fertig.
Dann kommt jetzt der Titel. Baba Hotep and the Cosmic Bloodsuckers.
Oh, ich liebe diesen Film. Also den zugrunde liegen.
Genau. Baba Hotep kennt man eventuell als einen Film mit Bruce Campbell. Er ist der gealterte King of Rock'n'Roll, Elvis himself, der in einem ziemlich abgewrackten Altersheim vor sich hin vegetiert. Und natürlich nimmt ihn niemand für voll, dass er wirklich Elvis Presley ist, aber er ist es tatsächlich.
So geil.
Eine Mumie treibt dort ihr Unwesen und saugt den Leuten ihre Lebensenergie aus dem Arsch aus. Und er kämpft zusammen mit dem schwarz eingefärbten JFK, der auch zufälligerweise genau in diesem Altersheim untergebracht wurde, weil er ist auch gar nicht tot. Whoa, surprise! Gegen diese Mumie.
Das ist so großartig. Christine, kennst du den Film?
Ja.
Du findest ihn nicht großartig.
Das ist schon ein bisschen her.
Ach so, ja, bei mir auch. Aber ich habe sofort dieses Bild dieses Rollstuhls vor mir, der nachher da so ins Bild rollt. Könnt ihr euch erinnern? Wir dürfen nicht spoilern. Wie, dieser Inhalt okay, klingt schon so großartig. Ja. Konzentration.
Jetzt kommt die herbe Enttäuschung für alle. Hier ist Elvis jung und noch er selbst.
Oh.
Ja, aber es macht nichts. Elvis Presley arbeitet offensichtlich für eine Organisation, die ihn nicht nur als Sänger fördert, sondern aufgrund seines Charismas auch einsetzt, gegen Boo-Buddies, wie sie es nennen, zu kämpfen. Also irgendwelche Zombies, Vampire, allen möglichen Kram. Darum hat er zufälligerweise auch so ein bisschen Erfahrung gehabt, später im Film. Letztendlich geht es darum, dass sich Vampire in einer anderen Dimension Zutritt zu unserer verschafft haben und eben den Leuten Energie aussorgen und eben dieses Charisma, was Elvis hat, würde sie halt sättigen für eine sehr lange Zeit und eigentlich haben sie es so ein bisschen auf ihn abgesehen. Gleichzeitig treten halt er, eine weitere Sängerin, hammerschwingende Typen und sein Bodyguard zusammen gegen eben diese Cosmic Bloodsuckers an. Das Ganze ist halt, okay, ja, Cosmic Bloodsucker sind irgendwie vielleicht doch nicht so richtig Vampire und nicht richtig Wiedergänger. Zum Glück hat aber der Leiter dieser ganzen Organisation oder dieses ganzen Einsatzes einige Sklavenzombies, die er sich mit Voodoo verschafft hat. Das sind wirklich Tote, die wieder auferstanden sind. Huh, Glück gehabt, sonst hätte ich den Comic nicht vorstellen dürfen. Also ihr stellt fest, es ist halt auch sehr skurril. Es wird aber tatsächlich auch auf diesen Sebastian, der ja der Doppelgänger von Elvis war und in dem Film immer behauptet wird, ja, gestorben ist doch der Sebastian und gar nicht ich. Das wird tatsächlich da drin auch nochmal aufgelebt und beleuchtet. Es ist halt unglaublich witzig, gleichzeitig ist da aber auch so viel Südstaaten-Slang drin, dass das für mich auf Englisch unheimlich schwer war zu lesen. Und ein bisschen schade fand ich auch, dass also es ist ein Trade mit 5 Einzelheften quasi drin
Und im letzten gab es noch einen Zeichnerwechsel. Der Zeichner ist nicht schlechter, aber man hat schon das Gefühl so, okay, jetzt müssen wir nochmal schnell die Story zu Ende bringen in diesem letzten Heft. Das wird hier sonst irgendwie auch zu lang und das nimmt keiner mehr ernst.
Als hätte das ja es nimmt ernst keiner sehen. Mehr ich, ernst. Bitte. Das ist gut. Bloodsucker from Evil Dimension und so weiter. Aber es nimmt dann am Ende eventuell keiner mehr ernst.
Man weiß es nicht. Ne? Wenn Elvis plötzlich gegen Cosmic Bloodsuckers und so aus einer anderen Dimension, ach, das ist ja alles Firlefanz. Das ist ja wohl völlig ernsthaft, der Comic.
Der ist ja jetzt auch nicht ganz frisch erschienen, sondern es könnte sein, dass der schon in Buchläden verfügbar ist, ne? In Comicbuchläden.
Der ist als Trade im März 2019 rausgekommen. Übersetzt habe ich den bis jetzt zumindest noch nicht gesehen.
Nee, gibt es auch, glaube ich, nicht.
Wahrscheinlich ist das auch wieder so eine Nische, dass das keiner sehen will.
Aber man kann ja sonst auch digital lesen. Kann man die Sachen ja auch kaufen, wenn man jetzt nichts bekommt.
Das stimmt. Das sollte immer noch machbar sein. Dann als nächstes bleiben wir ein wenig bei den Vampiren. Und zwar in diesem Fall bei den Vampir-Cousinen. Erschienen ist das Ganze in Deutschland beim Schwarzen Turm. Und ich glaube, einige kennen das Ding gerade aktuell ziemlich gut, weil es vor kurzem beim Bestellung irgendwie über 20 Euro beim Schwarzen Turm, nämlich man sich einen Gratis-Comic aussuchen durfte. Unter anderem war Vampir-Cousinen dabei und ich habe ihn sehr häufig gesehen, dass er gekauft wurde.
Ich zum Beispiel.
Da hatte ich ihn schon gelesen, als diese Aktion war.
Ja, ja.
Es sind 130 Seiten Gothic, Horror, Comedy. Das Ganze ist irgendwie in sich abgeschlossen. Es ist alles in Schwarz-Weiß so ein bisschen naiv gezeichnet. Es ist ein unglaublicher Anfängerspaß. Es sind zwei sehr ungleiche Cousinen, Camilla und Friederike. Camilla, wenn du der irgendwas nicht sagen willst, sie quatscht dich einfach zu so ein Kotelett ans Ohr, dass du sie einfach nur noch loswerden willst und ihr auch dein Haus überschreiben würdest im Zweifelsfall. Während Friederike ein unglaublich ernster, düsterer und ziemlich melodramatischer Mensch ist.
Ja, bei mir spielen sich auch gerade dramatische Szenen ab. Ja, red weiter.
Man hört es nicht.
Das ist, ich sag ja nichts.
Ach so.
Friederike lädt Camilla zu sich aufs Schloss ein, wo sie früher als Kinder schöne Sommer zusammen verbracht haben und hat dabei aber wohl diesmal nicht nur einen kurzen Aufenthalt für Camilla im Sinn. Eigentlich sucht sie scheinbar gerade jemanden, der über einen deutlich längeren Zeitraum Zeit mit ihr verbringen möchte. Das Ganze ist jetzt endlich eine total skurrile Vampirgeschichte mit Leuten, die am Anfang erstmal schnell wegsterben, mit Vampirjägern, die es ja letztendlich so völlig nicht drauf haben. Es gibt Dorfbewohner, die das ganz klassische Schloss- und Dorfbewohner-Setting quasi, aber die Dorfbewohner
es gibt, sind... was gibt es? Dorfbewohner?
Ja, Dorfbewohner. Es gibt also ein klassisches Setting, wie auch in quasi so Dracula-Filmen. Okay. So. Ich habe ein großes Schloss und da gibt es die Dorfbewohner und ja, die haben aber alle Angst und ja, so.
Und dann gibt es einen Garten. Die
beraten dann auch darüber, was man... Ja, genau. Die beraten dann darüber, was man vielleicht dagegen machen könnte und kommen auf die tollsten Ideen, dass man ja... Ach, nee, das erzähle ich jetzt nicht. Das solltet ihr lieber selber lesen. Es ist einfach... Der ist unglaublich lustig.
Ist der eigentlich auch für Kinder, also für jüngere Leserinnen geeignet? Jugendliche oder so?
Ja, Jugendliche schon. Kinder jetzt nicht so. Es wird schon gestorben.
Das wird als Kinder, wenn man Kind ist, gibt es keinen Tod.
Also, nee, da gibt es auch kein Ostern. Also, und keine Hasen. Also ohne Tod kein Ostern.
Also ich weiß es nicht. Es ist vielleicht schon für etwas ältere Kinder ein gerechter Gruselfaktor drin, aber Wenn ich immer überlege, würde ich das jetzt meiner Nichte geben?
Ich frage, weil das halt
gar nicht alles verstehen.
Ich habe es noch nicht gelesen, ja. Das ist bei mir vor 2-3 Tagen angekommen. Aber das Cover suggeriert das ja so ein bisschen, ne? Weil das ja so niedlich aussieht. Deshalb frage ich, weil es halt sein könnte, dass der eine oder andere denkt, oh, das könnte ich ja mal meinem kleinen Neffen schenken. Sofern
es nicht lebensmächtig ist, wird es eh nicht alles verstehen, sondern wird da einfach nur Bilder sehen. Von daher,
ja.
Also das Kind sollte schon lesen können und verstehen, was es da liest.
Okay.
Ja, und dann würde es meine Nichte, glaube ich, nach der dritten Seite weglegen.
Ja, ja.
Oder sagen, ist das gruselig.
Ja, ist halt jedes Kind anders. Aber ich würde schon sagen,
ja.
ab dem Alter, wo sie aufnahmefähig sind, können sie es lesen.
Ja. So, du bist jetzt 2 Jahre alt, du kannst mir zuhören, ich erzähl dir das jetzt.
Ja, ich habe doch nicht von kleinen Säugen, von kleinen Kindern gesprochen.
Sondern ich am Mutters jemand, Brust weiß noch, ich nicht. Mein Kind.
Aber,
kann man das lesen mit 10?
Aber sagen wir mal so, es ist definitiv eine zartere Vampirgeschichte.
Ja. Und Einsteiger geeignet.
Können wir uns darauf...
Ja.
Ja. So, Dille. Dann habe ich hier noch... ein klitzekleines Schmankel, das nennt sich Kult Classic Creature Feature von World Comics. Ich habe dazu die Heftausgabe. Es ist jetzt gerade für den Mai 2020 das Trade angekündigt gewesen. Im Trade wären das dann so 160 Seiten und es ist halt so ein bisschen Horror-Sci-Fi-Comedy.
Aber ist es ein Heft oder ein Trade?
Das Trade hat 160 Seiten,
ach so.
Wie gesagt, für Mai angekündigt.
Entschuldige.
Und ich habe halt die 5 ja. Hefte hier.
Manchmal liegen. Höre ich gleichzeitig und lese, was du hier ins Paper geschrieben hast und dann habe ich das irgendwie nicht gerafft. Gut.
Es ist in sich abgeschlossen. Es sind schmoddrig schöne Zeichnungen, habe ich dazu geschrieben. Und Anfänger geeignet. Es ist ein UFO abgestürzt, in der Nähe der Stadt Whisper in den King Lake. Und das ist aber halt, ne, schon Äonen von Jahren her. Und jetzt aktuell hat sich so ein Meteor überlegt, kann ich da ja mal fast an der gleichen Stelle einschlagen. Daraus resultiert etwas, was an einen alten Science-Fiction-Horrorstreifen erinnert. Aus diesem See erhebt sich eine Art Monster. Es gibt einen Haufen schneckenartiger Dinge, die da durch die Gegend kriechen. Die können dich befallen, kriechen dir durch sämtliche Körperöffnungen in den Körper, saugen dich quasi trocken, in dem Fall, weil sie Wasser brauchen. Und wenn sie das geschafft haben,
sind die Knochen dran.
Übernehmen sie dein Skelett und schlüpfen dir einfach mal aus dem Mund heraus, streifen quasi also einmal die Haut ab und laufen dann als weniger intelligente, zombifizierte Skelettversion durch die Gegend.
Ariane, du liest echt schräges Zeug, oder?
Zombie-Schnecken.
Zombie-Schnecken.
Ist das schon von Tele 5 verfilmt?
Nein. Nein, aber das Ding hieß halt Creature Feature und eigentlich an dem Punkt habe ich gesagt, das ist Creature Feature, nehme ich. Ich muss diese Comics lesen und ich wurde nicht enttäuscht, ja. Ich habe mich kaputt gelacht. Es ist gleichzeitig spannend, lustig und kurzweilig. Es ist halt wirklich großartig. Es ist so, wie gesagt, so ein typischer Science-Fiction-Horror-Streifen von früher. Wir haben da noch so eine kleine Liebesgeschichte. Eine Gruppe Teenager zieht durch die Gegend und kämpft gegen die alle. Dann gibt es noch einen Typen, so eine Art Cryptkeeper, der eine TV-Show im lokalen Fernsehen hat, wo er dann um Mitternacht Horrorfilme zeigt, der da eine Rolle spielt. Es ist toll.
Es klingt großartig.
Es ist wirklich toll. Ich habe so gelacht. Es hat einen ungemeinen Unterhaltungswert. Wie gesagt, trotzdem wird da halt, ne, es wird gezeigt, wie diese Zombies da rausschlüpfen. Das ist schmoddrig, blutig, eklig und lustig.
Es ist genau das Richtige für dich.
Ja.
Das Trade kann man ja noch bestellen. Ach so, das kommt dann nicht.
Aber man kann das bestimmt auch digital erwerben und dann auch aktuell schon lesen. Denn, ja,
auf der einschlägigen Seite Comixology ist es verfügbar, habe ich gesehen.
Okay, super, klingt echt gut. Sowas mag ich auch.
Dann habe ich noch einen letzten für euch. Und zwar, passend zu Ostern, habe ich euch mitgebracht. Jesus.
Oh. Endlich kommen wir zum Thema.
Das Comic heißt Second Coming. Und letztendlich geht Jesus in die Lehre bei einem Superhelden. Ne? Man kennt das ja. Jesus hat das halt beim ersten Mal auf der Erde völlig verkackt. Ne? Wurde er ans Kreuz genagelt und die ganze Chose. Vater war endlos enttäuscht über ihn. Man kennt das
ja. Ja.
Passiert einem doch immer mal, ne? Und dann ist so ein Elternteil enttäuscht von einem und sagt, ne, hier, so, Junge, nächstes Mal machst du es aber besser. Diesmal kriegst du auch eine Vorbereitung. Ich schicke dich jetzt hier mal zu so einem Typen, Superheld, der ist so eine Art Superman, also von einem anderen Planeten, quasi gottgleich. Der Dude kennt sich halt also damit aus, wie man sich wie so ein richtiger Gott verhält, ne? Da kannst du jetzt hier echt mal lernen, Junge. Und ungefähr so verkauft Gott das auch tatsächlich dem Superhelden und sagt dann, ja cool, dann kannst du dich ja um ihn kümmern. Hier ist er, ich muss jetzt los. Es ist echt ziemlich skurril. Und es fängt halt am Anfang wirklich an mit Jesus, der so ein bisschen erzählt, ja, und dann hat Papa ja damals Adam und Eva und hier die Baum der Erkenntnis erschaffen, der Baum der Erkenntnis, oder es sind in dem Fall zwei Bäume der Erkenntnis, werden abgebildet und da hängen Früchte dran, die man ja nicht essen darf. Es sind Früchte in Form von männlichen und weiblichen, primären Geschlechtsorganen. Und wer sagt es jetzt?
Penis.
Penisbäume.
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 Ja, und dann gibt es noch das Gegenstück.
Ja, möchtest du sagen?
Möchtest du den Fachbegriff hören?
Bitte.
Ja, vaginale Obstbäume. Oder waren es Sträucher gewesen? Das weiß ich leider nicht mehr.
Nein, es waren Bäume. Bäume. Es waren Bäume, es ist korrekt. Ja. Vaginale Obstbäume trifft es sehr gut. Es ist also ein unglaublich skurriles Setting und es fängt auch wirklich unglaublich skurril an. Der ganze Comic, Sunstar, dieser Superheld, hat tatsächlich aber auch so Alltagsprobleme. Gottgleich schön und gut, ne? Aber wenn man eine Freundin hat und einen unerfüllten Kinderwunsch und man halt auch ein Problem damit hat, dass man nicht überall gleichzeitig sein kann, der nimmt sich schon auch Dinge zu Herzen. Also das ist nicht der Übermensch, was Gott vielleicht erwartet hatte, als er da so einen Mann hinschicken wollte. Kann man schon mal haben. Tatsächlich wird er im Laufe der Zeit immer ernster und auch tatsächlich tiefgründiger, wie sich die Geschichte eben entwickelt mit Jesus, der auch diesmal auf der Erde so nach und nach eine Anhängerschaft findet. Aber man kann sich das vorstellen. Heutzutage braucht hier keiner herkommen und sagen, ach so, ich bin übrigens der Sohn Gottes.
Ich bin gerade in der Leseprobe drin. This Sunday, let Jesus play quarterback. Okay, wäre ich schon die Leseprobe.
Es ist halt tatsächlich, es ist anfangs total skurril und lustig, später ist es immer noch lustig, aber es wird deutlich ernster. Es ist tatsächlich, es ist unglaublich lesenswert. Ich hatte Spaß damit und ich war halt tatsächlich überrascht, so kurios das alles am Anfang ist, dieses Setting, dass das sich irgendwann zu etwas relativ Ernsten entwickelt, aber gleichzeitig halt Jesus eigentlich so ein, ja, ne? Vater hat das halt damals nicht so gut verkraftet, wie das gelaufen ist. Der macht sich halt Sorgen um mich und so. Also es hat was. Es hat wirklich was, zumindest als Atheist. Ich weiß nicht, wie das strenggläubige Christen sehen würden. Aber ich finde es eigentlich, ist es super umgesetzt. Ich hatte Spaß damit. Ich würde es jedem empfehlen. Das war es dann auch von mir. Wenn ihr keine Fragen mehr zu Penisbäumen habt.
Nee, die habe ich ja schon gesehen. Du hast ja mal ein Bild gezeigt. Was machen die mit den Früchten? Doch, ich habe doch eine Frage. Was machen die mit den Früchten?
Oh, Sandra, was würdest du mit den Früchten machen?
Pflücken.
Nein, sie haben sie tatsächlich gegessen.
Sie haben sie gegessen? Nee, das hätte ich nicht gemacht.
Ich kann mal noch mal in den Mund nehmen.
So, wo sind wir jetzt gerade?
Wir sind jetzt beim Rückblick angelangt. Christine, ja. Hast du noch irgendwas anderes gelesen als deine 20.000 verstaubten, entstaubten Rereads von Mangas für unser heutiges Thema?
Ja, habe ich, aber die habe ich jetzt hier nicht mitgebracht.
Weil wir haben schon so viel erzählt.
Das würde den Rahmen sprengen. Mhm. Vielleicht ein was aus der Reihe tanzt für mich, möchte ich vielleicht nur sagen. Und zwar habe ich den ersten Band von Harleen gelesen.
Okay. Oh. Jetzt gerade erschienen, ne?
Ist recht frisch, ja. Habe ich über Umstände, nicht durch Zufall, ein Variant-Cover halt günstiger bekommen. Und von daher habe ich gedacht, ach komm, hat ja ihr Interesse an der Reihe.
Und?
Also ich finde es gut. Muss ich da jetzt ins Detail gehen? Oder?
Nee, mich interessiert das nur,
hat es einer von euch schon gelesen?
Nee, ich habe auch null Interesse.
Also ich mag den Zeichenstil, ich mag die Geschichte, ja.
Also ich mag den Zeichenstil nicht und ich mag die Geschichte nicht.
Kennst du den Zeichenstil?
Ich habe reingeguckt.
Es ist ja anders. Also ich mag den Zeichenstil, der passt sehr gut. Und ich finde halt ihre Geschichte interessant. Hm.
Deshalb bin ich so neugierig, weil so viele auch so begeistert sind, weißt du?
So.
Ja.
Ja, du, wenn du halt so, sie hat ja ein Fable, sie ist ja gelernt, sie ist ja nicht dumm, die Frau.
Nee,
sie ist ja eine Doktorin.
Ja.
Und wenn du selbst ein Interesse hast, also jetzt, ich rede jetzt nicht von Harleen, sondern von mir, wenn du selbst ein Interesse hast, allein durch deine Bücher und alles, über die ganzen Hintergründe von Serienmördern und was weiß ich nicht alles, was da draußen rumflirrt, finde ich, ist das eine nette Ergänzung auf Comic-Ebene.
Ja. Ja, kannst ja nächstes Mal nochmal was von erzählen.
Vielleicht.
Dr. Christine, ich hätte noch eine Frage.
Dann müssen wir aber Conny mit ins Boot holen.
Ich habe eine Frage, die wollte ich vorhin schon stellen.
Ja.
Wie viele Comics waren das, also wie viele Bände waren das insgesamt, über die du vorhin in deinen Empfehlungen gesprochen hast? Also gefühlt für mich irgendwie 273.
Also wenn du die ganze Zeit, du hast da 35, da 22, da 20, da 10, da hatten wir 3 mit der Hauptreihe und Mio umfasste 10 Bände. Ja.
Ja, war ich schon ganz richtig, ne? So.
Ich habe ja nicht alles gelesen. Also ich habe ja nicht mal alles hier. Aber ja, ich habe heute schon genug empfohlen.
Krass. Dann sag ich noch kurz, was ich gelesen habe.
Ja.
Nur ganz kurz, weil ich habe auch dieses Jahr, wir haben ja schon April, bisher 3 Comics gelesen, übrigens.
Wow. Ja,
nur um das mal gegenüberzustellen. So.
Du kennst, ich habe da letztens meine Statistik euch gezeigt. Moment. Ich glaube, die ist hier auf dem gleichen Blöckchen. Ah, da. Das war aber der Stand vor 2 Wochen oder was? Vor 2 Wochen ungefähr. Da hatte ich dieses Jahr bisher 24 Bücher und 50 Comics bzw. Manga gelesen.
Ja.
Und da
herzlich willkommen. Zeitpunkt
hatte ich noch nicht alles drin.
Krass, ne? Okay, jetzt ich bin einfach nicht dazu gekommen. Aber ich habe endlich Hexe Total 2 gelesen. Und wer schon mal Folgen von uns gehört hat, Hexe Total ist halt so sehr depressiv, Drogen, ist schon heftig, trotzdem gut. Und der zweite Band ist da nicht viel anders als der erste von Simon Hanselmann aus Australien, wenn ich mich nicht täusche. Sollte man mal reingucken. Ich wollte eigentlich hier jetzt auch einfach nur sagen, dass ich es endlich gelesen habe, weil ich immer wieder drüber gesprochen habe. Und ich habe natürlich sofort den 20th Century Boys Ultimate Edition Band 6 gelesen, als der hier war. Also kurz nachdem ich den gekriegt habe. Und es geht weiterhin total spannend weiter. Und ihr solltet alle diese Reihe lesen. Ich sage das jede Folge, damit ihr das auch immer schön bestellen könnt in eurem Comicland. Band 7 kommt jetzt in Kürze. Naoki Urasawa. Mehr habe ich nicht zu erzählen. Ach so, doch, ich habe hier noch was. Entschuldigt. Ich lese gerade da habe ich vorhin ein Bild auch auf Twitter gepostet und Instagram. Ein Kindercomic, ein amerikanischer. Da gibt es immer so kleine Trades. Also es sind nicht so wie Disney-Taschenbücher, sondern eher wie ein Trade, nur etwas kleiner. Und das sind so Wissenschaftscomics. Get to Know Your Universe, Science Comics. Und in diesem hier geht es um Plagues, also Epidemien, Viren und Bakterien. Und da wird halt erklärt, wie das alles so funktioniert. The Microscopic Battlefield von Fallon Koch. Und der Verlag, der macht echt ganz coole Sachen. First Second aus New York. Ist halt alles so ein bisschen lieb und nett gezeichnet und es ist durchaus für Kinder und für Einsteiger geeignet und erklärt halt, ja, in diesem Fall halt Viren, Bakterien, Seuchen, Epidemien. Ganz lustig gemacht. Ich bin noch nicht fertig, ich habe halt erst angefangen, aber es gibt aus dieser Reihe sehr viele schöne Sachen und ja, viele Kinder haben ja heutzutage auch schon sehr früh Kontakt mit Englisch. Vielleicht ist das was man so in diesen Zeiten, wo man ein bisschen Unterhaltung braucht, sich auch mal angucken kann. Da gibt es nämlich auch viele andere Sachen über Vulkane, Dinosaurier, Korallenriffe, Fledermäuse, Hunde und so weiter und so weiter. Und jeder Band kostet $13. Ja.
Klingt spannend.
Ja. Leider nicht übersetzt. Ariane?
Ich habe tatsächlich relativ viel gelesen, weil ich Semesterferien hatte. Ich habe gelesen Exorzistas. Ich hatte gehofft, es kommen ein paar Untote drin vor, kamen nicht. Aber ich hatte trotzdem sehr viel Spaß mit den Heften. Und im aktuellen Previews ist angekündigt, dass die Reihe gerade fortgesetzt wird. Wann auch immer ich sie dann in den Händen halten werde. War sehr lustig. Es geht um, ja, sie nennen sich hier zwar Exorcisters, das sind aber tatsächlich gar keine Schwestern, sondern ein Mädchen hat ihre Seele verloren, ist an die Hölle, holt sie irgendwann wieder und sie haben sich so unterschiedlich entwickelt, dass sie aber als zwei Personen letztendlich weiterleben müssen, weil die Seele kann sie sich quasi nicht mehr einverleiben. Dann habe ich gelesen die beiden Manga At the Mountains of Madness von Goru Tanabe. Es war großartig. Tanabe.
Sorry.
Jetzt darfst du das nicht gesagt auch mal. Gerade?
Sorry.
Tanabe.
Die Betonung ist auf dem E.
Ich glaube, diese Comics sollte jeder lesen, oder?
Ich habe mir auf jeden Fall direkt danach die beiden schon in Deutsch erschienenen Comics von ihm aus der Lovecraft Reihe quasi bestellt und hoffe, sie bald lesen zu können. Ich habe endlich geschafft, ihr glaubt es nicht, Marie Curie zu lesen.
Ja, yeah, es gibt es mittlerweile auf Deutsch.
Ja.
Das ist nicht der Comic.
Ach so.
Es ist ein anderer.
Nee. Ach, nun. No.
Ich hab auch erst gedacht, der jetzt bei Knesebeck erschienen ist, das genau der gleiche. Nein, es ist ein anderer Comic.
Habe ich wirklich auch gedacht.
Habe ich im ersten Augenblick auch gedacht. Nein, ist es nicht. Mein Marie Curie, was ich gelesen habe, was auch auf dem Blog zu finden ist, ist beim Lerner Verlag erschienen. Die machen halt wirklich auch Comics explizit für Schulbildung. Das ist dann empfohlen für irgendwie Klasse 9 bis 12. Mhm. Und genau so ist der halt auch aufgebaut. Es ist für diese Altersgruppe gerecht aufgebaut. Es ist kein allzu schweres Englisch da drin, dass man das auch, denke ich, auf dem Level gut verstehen kann mit seinem Schulenglisch und gleichzeitig halt wirklich ein gutes Bild in Auszügen über Marie Curie bekommt. Dann habe ich endlich von TKO auch mal meinen ersten Comic gelesen. Jetzt hat mich ja Christine schon überholt gehabt. Ich habe The Fearsome Dr. Fang gelesen.
Ja.
Geiler Abenteuer-Comic. Es ist super, wenn man damals irgendwie Indiana Jones geliebt hat oder irgendwelche alten Jules Verne-Verfilmungen oder so. Dann ist das Ding was für euch.
TKO kann man auch gut digital lesen, ne?
TKO kann man auch gut digital lesen. Man kann auch immer noch erste Hefte sich beim Verlag per Mail quasi zuschicken lassen, meine ich. Momentan ist das so.
Oh, cool.
Nicht mehr abrufen, okay. Direkt.
wobei man einfach auch bei den deutschen Händlern fragen sollte. Ich habe mal auch vom deutschen Händler, und das ist ja noch gar nicht so lange her, wer weiß, was sie noch auf Reserve haben. Ja, und du TKO, hast es genau. Also, TKO hat richtig geniale neue Pläne. Also man sollte den Verlag im Auge behalten.
Hm. Oh ja, die Welle 3 ist quasi angekündigt mit den ersten paar Sachen. Oh.
Ja. Ja.
Oh, Knast.
Das wird also, hier bei mir gibt es TKO tatsächlich im Laden nicht so vorrätig. Aber wir können das ja vielleicht ruhig sagen. Du warst beim Bonner Comicladen.
Ich war beim Comic-Café in Bremen. Christine.
Beim Bonner Comicladen, oder?
Nee, die hatte ich nicht davon. Da habe ich meine anderen, müsste ich gucken, wo ich die her habe. Da hatte ich im Internet geguckt. Aber das war auch ein, der war aber nicht aus meiner Region hier.
Ja, aber wenn man sie da bestellen kann, dann...
Ich weiß es nicht mehr.
Also ich weiß, dass es beim Comic-Café noch einzelne Sachen von TKO auch noch vor Ort zu haben gibt im Moment. Das heißt, er müsste sie auch nicht aus den USA ordern. Ich sehe es halt immer wieder, wenn ich da rausgehe, liegt da immer noch diese Schuber-Box von Eve of Extinction zum Beispiel. Die sehe ich immer beim Rausgehen. Darum weiß ich das. ja, und wir hatten ja kürzlich einen kleinen Twitch-Stream, und da hatten wir schon mal über Spanien lacht die Sonne und über Abteilung für irre Theorien gesprochen. Die habe ich mittlerweile auch noch mal ganz in Ruhe in Papierform durchgelesen.
Dazu gibt es ja auch was bei dir auf dem Blog. Brauchen wir jetzt dann nicht ausführen. Dann müsst ihr alle bei nerdmitnadel.de
fleißig lesen. Dann sind wir auch schon beim Ausblick. Christine, was hast du vor, zunächst zu lesen?
Comics?
Super Plan. Perfekt.
Ich habe keine
mehr davon.
Ich habe keine. Ich habe parallel gerade geguckt, ob ich den Händler finde, aber ich habe schon alles gelöscht wieder. Ich weiß es nicht mehr. Keine Ahnung. Habe ich durch im Internet gefunden. War aber glaubwürdig. Also alles gut. Ich weiß es nicht mehr. Ich habe nichts geplant zu kaufen. Von daher lese ich weiter, was ich hier habe. Blub, das war jetzt spannend, ich weiß.
Ich übernehme mal.
Du liest Zeug.
Du liest Comics, ich auch.
Perfekt. Bist du damit auch schon fertig, Sandra?
Nein. Oder
kommst du da noch ein bisschen genauer?
Warst du fertig?
Nein, eigentlich nicht, aber mach ruhig weiter.
Nee, du bist noch dran.
Nein.
It's your turn.
Ich muss jetzt gerade mal so... es kam quasi eine Live-Zuschaltung.
Live-Zuschaltung.
So, auf Leitung 3 ist nämlich gerade die Conny gewesen.
Ach so.
Wir haben.
Conny, heute bist du live dabei gewesen.
Ich möchte liebe Grüße ausrichten. Und wir haben über zukünftige Pläne gesprochen. Das heißt noch nicht in Ausführlichkeit, aber sie haben ihre Pläne für den Sommer vorgeschlagen. Und da geht es wieder um Serienmörder aus aller Welt. Ja, und ich werde mich da wohl jetzt in den nächsten Wochen mal schlau machen, was es da auch in der Comicwelt gibt.
Ja, da kannst du ja auf jeden Fall noch den Fassmas-Bruder lesen und Gift.
Das heißt, aus aller Welt. Wir beziehen uns weltweit, eine Weltreise, nicht Deutschland. Deutschland haben wir ja schon en masse.
Das heißt, Deutschland lasst ihr aus, oder?
Ist ja nicht... Deutschland zwingend ein Hauptziel. Also eine Weltreise bezieht sich ja nicht zwingend auf Deutschland. Es ist alles in der Reife, aber es muss ja weltweit sein. Es gibt ja nicht nur die. Auf jeden Fall werde ich da recherchieren, ob ich bis dahin, bis zur nächsten Folge auch was davon gelesen habe. Ist wieder ein anderes Kapitel.
Ja.
Aber das ist so mein Ziel, recherchieren. Liebe Grüße, Conny.
Liebe Grüße. Mein Magen hat gerade so laut geknurrt. Ich hoffe, das ist nicht auf der Aufnahme drauf.
Ach, das war dein Magen.
Das war meine Katze.
Das war eine Katze.
Dachte,
nein, das war eine Katze.
Der Küche.
Die Küche ist hier ja kilometerweit entfernt, ist unten. Ich habe vor, ja, eigentlich der Michael von Fantastische Antike hat ja gedacht, wir reden diesmal über Gideon Falls. Ich habe es übrigens noch nicht zu Ende gelesen, immer noch nicht. Also das kommt dann bald mal. Dann habe ich noch die Dogman-Bände, 2-4. Aber wir haben da ja auch noch so ein geheimes Projekt. Mal gucken. Vielleicht lesen wir nochmal Dogman vor demnächst. Und ich lese auch ein paar Sachen, die ich dann in der Comic-Szene vorstellen werde. Da werde ich ein bisschen was wieder an Rezensionen beisteuern. Und unter anderem, da freue ich mich schon total drauf, Hexen, Hexen von Roald Dahl. Diese Kindergeschichte kennt ihr vielleicht. Da wird jetzt demnächst ja auch eine Serie kommen auf Netflix. Und es gibt auch einen neuen Comic. Der erscheint aber jetzt erst, ich glaube, bei Reprodukt. Das weiß ich jetzt nicht so genau.
Ich meine, ja.
Hat sehr viele Seiten, irgendwie um die 300 oder so. Und das werde ich auf jeden Fall lesen. Dann habe ich die Beethoven-Biografie. Weiß nicht, ob ich davon... Achso, da hatte ich, als wir auf Twitch waren, im Rahmen der Leipzig, hatten wir da schon mal kurz drüber gesprochen. Von Per Meter übrigens, der ja diese Serienmörder-Sachen auch geschrieben hat. Passt ja gut, Serienmörder und Beethoven. Mal was anderes. Und ja, das ist so das, was mir jetzt so sofort einfällt. Neben Hexen, Hexen hatte ich noch was anderes. Boah, mein Hirn, ich habe es nicht aufgeschrieben, weil ich dachte, wir haben so viel Stoff schon für die Folge. Dann reicht das vielleicht auch erstmal. Und Bücher werde ich natürlich lesen. Bücher, Romane.
Die ohne Bilder.
Die mit weniger Bilder. Ohne Sprechblasen.
Ah, die Sorte.
Und du, Ariane?
Habe ich mal von gehört. Ich plane, das Geheimnis des unfehlbaren Gedächtnisses zu lesen.
Sehr gut.
Und zu lernen, wie ich endlich mal ein brauchbares Gedächtnis bekomme und wie man zum Beispiel dann sich merken kann, wie man Tanabe richtig ausspricht. Oder mir sowieso mal Künstlernamen besser merken kann. Dann habe ich noch Daidalos hier liegen.
Ah, sehr cool.
Und
auch, ja.
Berserker Unbound. Und ich hoffe auch noch bald Kalte Sonne lesen zu können. Passt halt einfach aktuell zum Thema. Es ist gerade der zweite Band erschienen. Es geht halt um die Welt, so hier in der Region, wenn so ein Vogelgrippe-Virus mutiert. Ist. Zufälligerweise ein ähnliches Setting, aber dort verläuft das Ganze deutlich schlechter als bei uns.
Dann reden wir doch noch über Osterlämmer.
Ja, wollen wir Osterlämmer schlachten oder lieber die in Teigform backen?
Ich habe gesehen, es gibt bei meinem Supermarkt hier um die Ecke Teiglämmer fertig gebacken. Die brauche ich dann nicht mehr backen, die kann ich so abholen. Aber eigentlich wollte ich nicht nochmal zum Supermarkt. Wir werden ja eh Ostersonntag ausgestrahlt, dann kann man eh nicht mehr zum Supermarkt gehen. Dann ist eh schon gelaufen und die Lämmer sind alle schon verspeist.
Genau. Aber dann kommt auch vielleicht der Osterhase vorbei oder ist es gerade bei euch? Man weiß es nicht. Ansonsten greift zu Kaffee, Kekse und Kuchen wie immer.
Mhm.
Oder Gin Tonic.
Bis dahin ist der Rotwein hoffentlich da.
Also wir machen im Zweifelsfall auch Rotwein wegtrinken mit Sandra.
Nein. Also ich gucke zu und Sandra gut. trinkt, aber...
Du immer mit deinem Dagegen-Schild. Ja. Du trinkst
ja,
das
was
Vampir...
Ja, was denn? Ich trinke keinen Wein.
Du trinkst das Vampirblut-Dings.
Met.
Ja.
Vampirblut-Met ist doch sowas wie Wein.
Nein, es ist nicht so ein Wein.
Meiner ist auch nicht so.
Schenkt ja auch keinen reinen Wein ein.
Wow, wow. Wow. Auf den hast du jetzt gewartet.
Man
ja, die ganze Folge
der
über, seitdem das erste Mal Wein gefallen ist. Ja, wollt ihr noch ein paar mehr schlechte Flachwitze von mir hören?
Ja.
Nein.
Doch. Man könnte das, wenn man einen Osterlappen backt, könnte man da auch Rotwein reintun, dann wird es blutrot.
Wow.
Dann kannst du es auch danach schlachten und es blutet aus.
Kannst du es auch in Rotwein tränken.
Ja, und dann...
Ja, so, das ist auch eine
Ariane, das ist cool, mit flüssigem Kern. Beim Aufschneiden so.
Das so Osterlämmer mit
flüssigem
Lavakuchen.
Kern.
Ja, ist ja nicht schlimm, die Oma sieht es ja nicht, die ist ja nicht mit am Tisch.
Vegan übrigens.
Genau. Für Sandra natürlich ein veganes Osterlamm. Für mich darf es auch mal ein echtes Lamm gewesen sein. Ich bin da nicht
ja,
so.
Ja, und ihr könnt auch was mit Fisch reintun. Ich esse auch Fisch. Also Osterlamm mit Fisch. Oh mein Gott.
Osterfisch? Jesus konnte aus einem zwei machen. Zack.
Ja, wir reden schon zu lange, deshalb wird es jetzt wieder...
Wir reden schon wieder Schwachsinn, weil wir zu lange reden, genau. Das heißt, ihr habt jetzt genau die beste Zeit mit uns, weil wir ja, völlig durchdrehen.
Also mein Magen knurrt. Es wird Zeit für irgendwas.
Wir müssen jetzt gehen.
Also Sandra möchte nicht mehr über Osterlämmer und Hasen reden.
Ich möchte sie essen. Sie
jetzt nochmal verspeisen. Genau. Dann, wenn ihr Fragen an uns habt, fragt über unseren Twitter-Account, auf Instagram, über unseren Blog. Hört uns an, folgt uns, verlinkt uns. Facebook, ja, das existiert auch noch. Entschuldigung, mein Fehler.
Macht ja nichts.
Gebt uns Feedback. Habe ich was vergessen?
Nein. Teilt uns.
Dann tschüss.
Tschüss.
Teilt uns. Tschüss. Tschüss. Schöne Ostern.